Hallo, herzlich willkommen zur ersten Folge der neuen Staffel, der zweiten Staffel um genau zu sein, Raiders of the Lost Art, dem Podcast, in dem Yoshi, sag mal hallo.
Hallo.
Und ich bin der Flo, über Filme, Serien und, wenn es nach mir geht, auch Comics reden. Ne? Diejenigen, die uns ganz treu in der ersten Staffel schon gefolgt sind, liebe Grüße Jessica, liebe Grüße Cara, an euch denke ich da besonders, die werden eh schon wissen, worum es hier geht und wie das abläuft. Für alle anderen hier eine kurze Einleitung, kann man das sagen? Ist das überhaupt nötig?
Ich glaube nicht, dass das unbedingt nötig ist, nein. Ich würde sagen, wir starten einfach rein und machen das, was wir immer machen, wobei wir machen eigentlich nicht das, was wir immer machen, weil wir machen diese Staffel alles anders.
Ja, und ich dachte, deswegen tue ich es erstmal einleiten.
Okay.
Also wir präsentieren euch Filmnews. Das sind Neuigkeiten aus der Filmbranche. Dann haben wir ein paar Kinostarts für euch. Wir haben eine ganze Menge Filme gesehen, denn zwischen unserer letzten Aufnahme und dieser Aufnahme liegen, was sind es, 1,5, 2 Monate?
2 Monate dürften es ziemlich genau sein, ja.
Ja. Da kann man natürlich nicht über jeden Film reden, den man gesehen hat, weil ich meine, ich habe zum Beispiel, ich glaube, es sind 45 Filme gesehen. Gut, das sind jetzt nicht alle so gut, dass man drüber sprechen muss, aber es sind doch noch genug. Und du hast sicher auch nicht wenig gesehen.
Ja, also ich habe tatsächlich deutlich weniger gesehen als du, aber ich glaube, bei mir sind sicher auch so um die 20. Also das könnte theoretisch eine sehr lange Häppchenfolge werden, aber das machen wir, glaube ich, nicht und beschränken uns auf das Wichtigste.
So ist es. Und dann haben wir eine kleine Jahresvorschau für euch vorbereitet. Wir haben zwar schon Februar, aber ich meine, 11/12 des Jahres sind immer noch gefüllt mit teils sehr interessanten, teils so semi-interessanten Filmen und der ein oder anderen Serie, die ich gerne vorstellen möchte.
Genau, und für alle, die erste Staffel schon gehört haben, dürfen wir jetzt eine Träne vergießen, denn die Filmhausaufgabe am Ende jeder Folge ist nicht mehr dabei.
Das stimmt an sich, aber ich habe trotzdem eine kleine Hausaufgabe, aber da weißt du eh schon Bescheid.
Ja.
Die würde ich sagen, erklären wir die ein bisschen später. Mhm. Zuerst würde ich vielleicht einfach mal mit den News reinstarten. Seit dem, ich glaube, 18. Dezember, da war unsere letzte Aufnahme, ist einiges passiert. Zum einen hat die bekannte Award-Season gestartet, sprich die, wann beginnt das meistens so? November, eigentlich meistens so Dezember bis Jänner, da starten dann die Golden Globes, die Emmys, die Critics' Choice Awards und die wurden alle schon verliehen und münden dann quasi dieses Jahr 11. März mit den Oscars. Und bisher sind einige Favoriten, haben sich zumindest rauskristallisiert, die ich tatsächlich bei den Oscars auch so schon sehen werde. Unter anderem natürlich ganz groß Oppenheimer.
Bist du grundsätzlich glücklich mit den Oscar-Nominierungen dieses Jahr? Weil abgesehen davon, dass Oppenheimer für meinen Geschmack halt für viel zu viele Awards nominiert worden ist, was aber halt auch irgendwo absehbar war, bin ich eigentlich richtig, richtig happy mit dem Line-Up. Also es gibt sehr wenig Dinge und wenn dann nur sehr vereinzelt, die mich tatsächlich ein bisschen stören. Und ansonsten glaube ich, dass das wirklich tolle Oscars werden dieses Jahr.
Ich muss dazu sagen, es lässt mich relativ kalt irgendwie, die Nominierungen. Ich meine, ich freue mich über Poor Things und ich freue mich über die paar Nominierungen, die Killers of the Flower Moon bekommen hat. Aber die werden beide nicht gut abschneiden, ne?
Ja, also ich bin mir relativ sicher, dass entweder Killers of the Flower Moon oder Poor Things sehr leer ausgehen wird und einer von den beiden wird, glaube ich, neben Oppenheimer so ein bisschen mitschwimmen.
Aber auch zu Oppenheimer, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan des Films, aber ich habe tatsächlich erst gestern mit einem Schauspielkollegen sehr lange telefoniert, der halt ein riesiger Nolan-Fan ist und der hat halt zwei Aspekte oder beziehungsweise einen großen Aspekt aufgebracht, an den ich so vorher irgendwie nicht gedacht habe und zwar, dass Christopher Nolan halt insofern diese Würdigung schon auch verdient, auch wenn es dann voll nach dem Prinzip läuft, es gewinnt nicht der Beste, sondern, wenn du so willst, der Wichtigste oder halt quasi jemand, der einen Maßstab setzt für die nächsten Jahre. Und wenn das Christopher Nolan ist, der ziemlich sicher beste Regie gewinnen wird, weil das hat er auch bei den Golden Globes gewonnen, bei den Critics' Choice Awards und der wird auch fix den Oscar gewinnen, dann ist das insofern ein gutes Zeichen, als dass Christopher Nolan es halt immer schafft, die Leute ins Kino zu locken. Ich meine, Barbie sage ich schon, Oppenheimer hat jetzt fast 1 Milliarde US-Dollar eingespielt weltweit. Und ich habe auch heute einen Podcast gehört von 2017, wo über Dunkirk gesprochen wurde und wo halt auch erzählt wird, dass quasi seit Star Wars Episode 7, glaube ich 2 oder 3 Jahre davor, nicht passiert ist, dass so viele Leute quasi ins Kino gehen, um einen Nicht-Sci-Fi oder quasi Nicht-Franchise-Film zu sehen. Und insofern ist Christopher Nolan halt wirklich wichtig für unsere jetzige Filmlandschaft.
Und dass er wichtig ist, würde ich auf keinen Fall bestreiten. Also ich bin ja auch ein deutlich größerer Nolan-Fan als du, glaube ich. Also ich kann mit dem viel mehr anfangen und schaue seine Filme auch gerne öfter. Also ich mag das sehr gerne. Ich war halt nur wirklich überhaupt kein Fan von Oppenheimer. Aber dass der Leute ins Kino zieht und dass gerade auch so ein unmainstreamiger Film so viele Leute ins Kino zieht, ist auf jeden Fall was Beeindruckendes, würde ich sagen. Und aber darum soll es halt irgendwie nicht gehen bei den Oscars.
Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ja. Es ist ein Statement, aber wollen wir ein Statement setzen? Naja, so viel dazu. Ich möchte auch noch ganz kurz darauf eingehen, dass zu meiner und auch deiner freudigen Überraschung Divine J. Rudolph und Paul Giamatti, zwei der drei Hauptdarsteller von The Holdovers von Alexander Payne, bei der Award-Season extrem gut abschneiden, ne? Und da hoffentlich auch bei den Oscars abräumen. Und dass Emma Stone, die wunderbare, beste, tollste Schauspielerin aller Zeiten und jemals, auch Golden Globe gewonnen hat, Critics' Choice Award gewonnen hat. Und ich bin echt gespannt, ob die den Oscar gewinnt.
Ich würde sie sehr gönnen.
Ich finde, sie ist die ganz klare Favoritin, wenn wir jetzt, wie gesagt, von Qualität sprechen. Ja? Aber ich meine, man kann schon irgendwie das Fass aufmachen, Pädophilie. Weil sie spielt ja quasi einen erwachsenen Menschen mit dem Geist eines Kindes, der halt sexuell extrem explizit ist. Und das ist halt ein großer Kritikpunkt von Poor Things, also jetzt nicht von mir persönlich, aber halt von dem, was die Masse sagt. Und da kann ich schon verstehen, dass das dann vielleicht doch ein bisschen zu, besonders ich meine Epstein Island und alles, was jetzt in den letzten Wochen aufgekommen ist, ja, dass das vielleicht doch irgendwie zu artistisch ist.
So hätte ich darüber noch nie nachgedacht. Also ist das ein Kritikpunkt, den Leute haben mit Pädophilie? Weil das ist schon so ein künstlerischer Film und sowas Weirdes und Eigenes, dass klar, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, ist das vielleicht, kann ich nachvollziehen, wie man auf den Gedanken kommt, aber mir wäre das im Leben nicht eingefallen, wie ich diesen Film gesehen habe.
Also ich meine, ich habe schon noch dran gedacht, aber es ist halt, ich finde, Bella, wie sie ja im Film heißt, ist so schnell quasi gereift, also überproportional schneller als natürlich ein echter Mensch,
ja,
dass das, finde ich, es hat das Ganze leichter gemacht, aber ich sehe den Punkt vollkommen.
Okay, interessant. Ja, also was mich auf jeden Fall sehr freut, ist, was du gerade gesagt hast mit The Holdovers. Ich hätte, wie wir den gesehen haben, nicht gedacht, dass das so ein Award-Season-Film wird. Ja. Also das ist sehr schön, dass auch sowas, ja, Cosiges auch einmal bei den Oscars wieder Anklang findet. Und ja, was ich vor allem und worauf ich mich sehr freue bei dieser Oscar-Nacht sind irgendwie diese ganzen kleinen Kategorien. Zum Beispiel bester Nebendarsteller freue ich mich sehr drauf, wenn dann Robert Downey Jr., Ryan Gosling und Mark Ruffalo irgendwie so gegeneinander, also unter Anführungszeichen gegeneinander sind, weil das auch einfach drei Performances sind, wo ich bei allen drei sehe, dass sie ihn bekommen.
Ja.
Und ich glaube, das macht es einfach sehr spannend dieses Jahr.
Ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall, wie du schon sagst, es wird spannend werden. Ne?
Ja, ich meine, sowas wie bester Score ist eh ganz klar, wer das gewinnt.
Oh, ja.
Indiana Jones.
Oh, ja. Aber spannend ist ein ganz richtiges, ganz interessantes Wort, weil ich bin schon sehr gespannt, wie es jetzt mit dem Marvel-Universum weitergeht, nachdem Jonathan Majors, der Darsteller von Kang und unter anderem jetzt auch zuletzt Creed 3, schuldig gesprochen wurde in 2 von 4 Fällen für quasi die Anklage häuslicher Gewalt. Da gab es ja diesen ganzen Fall, über den wir schon berichtet haben. Und quasi diese Schuldigsprechung, dieser 2 von 4 Fällen Schuldigsprechung, muss man dazu sagen, hat zum einen der Rauswurf vom MCU gefolgt und auch noch von anderen Filmen, die eigentlich durchaus auch Prestige-Status hatten, wenn man so will. Und Kang Dynasty, so hieß der 5. Avengers, hat jetzt quasi nur den Titel Avengers 5. Das heißt, da sind ganz viele Fragezeichen, was passiert jetzt? Werden sie ihn recasten? Werden sie Kang einfach abstreiten? Weil ich meine, du hast ja Loki Staffel 2 gesehen, den aktuellsten Auftritt der Figur. Mhm. Und du sagst, das ist ja eigentlich ein Abschluss, wo man sagen könnte, ja, passt.
Das ist relativ fertig erzählt. Also rein vom Handlungsstrang von Loki Staffel 2 bräuchte man Kang nicht mehr unbedingt, würde ich sagen.
Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich finde es ein bisschen blöd, wenn sie Kang jetzt komplett fallen lassen, ne? Weil das ist dann einfach nur Zeitverschwendung gewesen. Ne? Und das wird ja eh quasi Phase 4 schon vorgeworfen, dass das eigentlich keinen richtigen roten Faden hatte. Und wenn jetzt Phase 5 und hat nicht Phase 6 auch schon angefangen?
Boah, nein, Phase 5 sind wir gerade.
Ich habe das früher alles mal in- und auswendig gewusst, ja. Das ist echt schade. Das wird dann quasi für Phase 5 mit Loki und Ant-Man ja auch treffen.
Ich finde das super interessant. Ich war da eigentlich relativ immer gut informiert, was dieses Jonathan Majors Thema angeht. Und ich habe das jetzt überhaupt nicht mitbekommen. Also, dass du mir sagst, der ist schuldig gesprochen und wurde überall rausgehaut, ich hab das nicht einmal mitbekommen.
Na, witzig.
Das ist voll arg, ja. Also, es ist natürlich verdient, wenn es so ist, was da passiert ist. Aber es ist halt auch echt schade um Jonathan Majors schauspielerische Fähigkeiten. Also,
er hatte ja auch kurz danach ein Interview gegeben, quasi, wo er sich zum ersten Mal öffentlich dazu geäußert hat. Das habe ich mir gestern Abend angeschaut. Und da quasi beteuert er ja auch, dass er gar nichts gemacht hat. Also hat schon ein paar Sachen zugegeben, aber im Grunde nichts, was jetzt groß strafbar wäre. Also groß unter sehr arg, Anführungszeichen. Da vielleicht mal selber das Interview anschauen. Für mich hat er unglaublich kalkuliert gewirkt in diesem Interview. Mhm. Aber das ist ja auch zu erwarten.
Ja, also ich meine, da sind wir wieder bei Künstler von Kunst trennen. Wenn man sich die private Person Jonathan Majors anschaut, ist das dann natürlich sehr verdient, aber trotzdem schade um die Kunst.
Ja, Kunst, ich mache direkt eine nächste tolle Überleitung, wird bei den neuen Filmen, die angekündigt wurde, nicht immer groß geschrieben. Da gab es nämlich einiges, was mir die Kinnlade so ein bisschen hat nach unten klappen lassen. Zum einen kommt Polar Express 2. Sicher ein Film, den sie nur aufgrund der großartigen Story, die sie sich aber einfallen lassen, machen werden. Ne?
Ich wollte gerade sagen, danach hat doch keiner gefragt, aber dieses danach hat doch keiner gefragt, hebe ich mir, glaube ich, noch für einen nächsten Film, auf den du gleich ansprechen wirst.
Finde ich ein bisschen schade, weil Polar Express war, es war eigentlich der zweite Film, den ich im Kino gesehen habe, aber ich sag sehr gern, es war der erste Film, weil Bob Zemeckis und Tom Hanks.
Ja, aber das ist doch dieser Film, wo alle so Angst haben vor diesem Uncanny Valley-Look, oder?
Nee, aber ich mag den irgendwie.
Okay.
Jurassic Park, also Jurassic World soll ein neuer Teil kommen. Muss ich mal denken, bitte, um Gottes Willen.
Warum?
Haben wir das nicht schon durchbesprochen, aber wie dem auch sei. Tom Cruise ist ganz groß, weil zum einen wird er einen Top Gun 3 machen, ne?
Das kann ja nichts werden.
Ja, ja, das ist ein kleiner Insider, weil ich damals gesagt habe, hey, der schaut gut aus und der wird gut werden. Du, nein. Na, wer hatte recht? Und er hat auch eine Partnerschaft mit Warner Brothers, speziell für 2024 angekündigt, wo er zum einen Franchise und zum anderen Originalfilme quasi mit Warner produzieren soll. Und das finde ich ganz witzig, weil ich habe da schon lange nicht mehr davon gehört, dass das quasi nach diesem alten Studiosystem gemacht wird. Weil früher hatten ja quasi die Studios, haben sie ihre Darsteller eingekauft und die haben halt nur für diese Studios produziert. Und ich meine, das ist jetzt kein exklusiver Deal, aber es geht irgendwie schon wieder in diese Richtung. Und das untermalt halt, finde ich, irgendwie so diesen Status von Tom Cruise, dass er der letzte wirkliche Star ist.
Ein bisschen, ja, aber allein auch so diese Worte, originale Filme und originale Stoffe mit Tom Cruise, das macht mich ziemlich glücklich irgendwie.
Ich habe erst unlängst wieder eine Szene von Barry Seal gesehen und habe mich daran erinnert, ach, wenn der mal... Also ich mag Mission Impossible und das alles, aber wenn der mal wieder sowas macht, das würde mich freuen.
Das sage ich auch immer. Also ich finde, Tom Cruise ist jetzt vielleicht nicht der allerbeste Schauspieler, aber er hat extrem viel Charisma und ich sehe den einfach, ich sehe den auch einfach gerne in richtigen Rollen.
Ja.
So allein so sein relativ kurzer Auftritt in Magnolia. Also das ist so absurd, was der teilweise macht. Und ich sehe das richtig gerne. Also falls der jetzt nach wie vielen Jahren, also wie lange hat er keinen unter Anführungszeichen richtigen Film mehr gemacht? Also der macht ja nur mit diese Action-Kracher.
Ja. Ich meine, ich habe jetzt erst unlängst eine Frage der Ehre zum ersten Mal gesehen. Also
ich habe keine Ahnung, was eine Frage der Ehre ist.
Wurscht, kommen wir später dazu. Bevor wir zu deinem Film kommen, ein Mando-Film, also Mando und Grogu-Film wird kommen, was auch immer das jetzt sein soll, weil angeblich kommt noch eine Staffel Mandalorian, aber auf der anderen Seite soll das jetzt auch in einem Film münden und es soll irgendwie in diesem großen Thrawn-Film bei den Disney Plus Star Wars Sachen kombiniert werden. Keine Ahnung, wollte es nochmal erwähnt haben. Und wahrscheinlich der unnötigste Film dieser Liste, das Remake vom dänischen Film Der Rausch. Mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle, denkt man sich, unnötig, aber hey, Leonardo DiCaprio, geil. Inszeniert von Chris Rock.
Warum?
Der zuletzt was Song gemacht hat.
Das macht so überhaupt gar keinen Sinn. Also nichts daran macht Sinn. Also der Rausch zu remaken, total unnötig. Dass
ja,
Chris Rock das inszeniert, ist...
Das klingt halt nach Komödie und das war halt der Rausch nicht.
Ist total komisch und dass Leonardo DiCaprio in einem inszeniert von The Rock Rausch Remake
nicht The Rock, sondern Chris Rock.
Chris Rock, sorry. Das macht noch weniger Sinn. Also alles an dieser News macht keinen Sinn und ich glaube bis jetzt nicht, dass das echt ist.
Ja, ich bin gespannt, was da passiert.
Also vielleicht hat Leonardo DiCaprio irgendwie gesagt, so okay, scheiß drauf, ich habe in den letzten 10 Jahren nur in guten Filmen mitgespielt, jetzt habe ich mal wieder Bock auf Bullshit, aber keine Ahnung.
Ja, ich weiß nicht. Der letzte Film, den ich noch quasi präsentieren möchte, der angekündigt wurde, Der Schuh des Manitou 2. Das Kanu des Manitou.
Das Kanu des Manitou?
Ja. Wieder inszeniert von Michael Bulli-Herbig. Ich weiß nicht.
Also... Ich glaube, wenn wir beide der Schuh des Manitou schauen würden, würde ich wahrscheinlich noch mehr aufschreien als du, weil ich grundsätzlich auch den Film schon so ein bisschen grenzwertig sehe. Aber der Schuh des Manitou in 2024 reinzuholen und das nicht komplett anders zu machen, kann eigentlich nur in die Hose gehen, glaube ich.
Ich habe ihn ja vor einem Jahr oder so gesehen und würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich den nicht sehr witzig finde. Aber ich meine, man braucht jetzt über die Darstellung von Indianern und Homosexualität und dem allen gar nicht reden. Ne? Ich frage mich, wie sich das halt jetzt 20 Jahre später oder vielleicht sogar 25 Jahre später, nein, 20 Jahre später quasi neu auflegen wollen. Ich habe eh schon gesagt, vielleicht machen sie es wie in diesem kurzen Ausschnitt in der Bully-Parade, aber selbst den fand ich schon scheiße.
Was ich mal vorstellen könnte, weil ich bilde mir ein, ich hätte mal ein Interview von Michael Bulli-Herbig gesehen, in dem er irgendwie sowas in der Richtung gesagt hat, dass er, so wie er die Filme damals dreht hat, heute nicht mehr drehen würde.
Ja.
Und dass er da schon einiges anders machen würde. Und ich meine, vielleicht wird das so ein bisschen ein Redemption-Arc von politischer Korrektheit, was der Schuh des Manitou angeht, dass er da wirklich auch damit spielt und sagt so, hey, damals haben wir das so gemacht, würden es heute nicht mehr so machen. Und vielleicht macht er irgendeine Metaebene auf, dass sich die Zeiten geändert haben. Ich weiß es nicht. Also ich würde es ihm vielleicht zutrauen, weil an sich ist er ja ein fähiger Regisseur. Aber schauen wir mal. So richtig begeistert bin ich nicht.
Ja. Haben wir noch Zeit für ein paar Kurznews?
Durchaus, ja.
Dann möchte ich abschließen mit eben so einer kleinen Zack-Zack-Zack-Runde für die News, über die man jetzt nicht so viel zu sagen hat. Es kommt zum einen eine Filmadaption vom Spiel Until Dawn. Ist ein relativ generisches Spiel gewesen, aber hat irgendwie Spaß gemacht und soll inszeniert sein von David F. Sandberg, den man unter anderem für Annabelle und Shazam kennt.
War Until Dawn dieses Spiel, was schon mehr wie ein Film ist, wo die ganze Zeit nur Cutscenes
sind? Ja, genau.
Das fand ich damals sogar ganz interessant eigentlich. Und mit David F. Sandberg?
Hat ja auch damals Rami Malek mit Motion Capture eine Figur gemacht. Ich glaube, den können sie sich jetzt nicht mehr leisten.
Wahrscheinlich nicht, nein.
28 Years Later ist jetzt bei Sony gelandet und es schaut so aus, als würde der Stein jetzt wirklich ins Rollen kommen. Es ist auch bereits ein Sequel zum noch nicht erschienenen Sequel bestätigt worden. Ne? Und also quasi nach 28 Years Later noch ein Film.
Wirklich?
Ja. Und Cillian Murphy wird produzieren. Ob er jetzt auch mitspielt, bleibt abzuwarten. Ne?
Also das wäre schon sehr cool, wenn Cillian Murphy bei 28 Years Later wieder dabei wäre. Also ich kann es mir nicht vorstellen, aber wenn er produziert. Ja. Hey.
Etwas, das ich sehr schade fand, Andrew Garfield musste Guillermo del Toros kommenden Frankenstein-Film wegen Terminkonflikten verlassen, ne? Und wurde jetzt quasi ersetzt durch Jacob Elordi, über den wir heute in Priscilla noch ein bisschen sprechen. Ja? Finde ich zwar sympathisch den Typen, aber Andrew Garfield wäre noch geiler gewesen. Ne?
Ja, Andrew Garfield ist halt der viel bessere Schauspieler, aber irgendwie Jacob Elordi, der hat ja noch nicht so viel gemacht. Der war in The Kissing Booth Trilogie von Netflix drin, die irgendwie jeder scheiße fand, glaube ich.
Ja, aber ich meine jetzt mit Saltburn, jetzt mit Priscilla.
Ja, aber das sind doch die einzigen zwei, unter Anführungszeichen, richtigen Filme, die er gemacht hat. Und dass der jetzt so einen kompletten Quickstart gehabt hat als Schauspieler und jetzt eigentlich in super vielen prestigeträchtigen Projekten drinnen ist, ist schon faszinierend irgendwie.
Ich vergönne es ihn, weil mich hat er mit beiden Rollen tatsächlich überzeugt.
Ich fand ihn auch sehr gut bisher, also ich bin gespannt, was da rauskommt.
Ja.
Muss man am Schirm behalten.
Ja. Am Schirm behalten sollte man auch, ob Warner Brothers und Paramount quasi einen Merger haben, was ist das deutsche Wort, das mir nicht einfällt, dass die quasi fusionieren. Das wäre nach 2017, wo 20th Century Fox und Disney quasi zusammengelegt worden sind, der nächste große Merger in der Filmbranche. Wundert mich, dass es da noch keinen Aufschrei bezüglich Kartell und alles gibt, weil ich meine, damals als, was war das, Hulu und noch irgendein anderer kleiner Fernsehsender sich auch fusionieren wollten, war ja damals schon eine riesige Diskussion und ich denke mal Paramount und Warner Brothers. Aber gut, ist noch nichts bestätigt, gibt da nur Gerüchte.
Also ich meine, es macht nur Sinn. Ich meine, es verschärft sich eh immer alles mehr, dass es nur ein paar große Studios gibt.
Ja.
Und Paramount ist jetzt nicht so groß oder nicht mehr so groß, vor allem im Vergleich zu Sony, Warner Brothers, Disney und Universal.
Ja.
Also es klingt schon sinnvoll für mich und ich meine, für uns als Konsumenten ist es kurzfristig auf jeden Fall einmal gut, weil wir auf einer Streaming-Plattform mehr Content bekommen. Wie es langfristig ausschaut und Monopolstellungen und der ganze Scheiß, müssen Leute entscheiden, die sich besser auskennen als wir.
Ja, leider. Und leider Gottes muss ich mit meiner letzten News auch eine Todesmeldung abgeben. Erst gestern ist Carl Weathers gestorben, den man unter anderem aus den Rocky-Filmen als Apollo Creed kennt, als im Predator kennt man ihn als Dylan und jetzt zuletzt in Mandalorian, wo wir schon drüber gesprochen haben, er der Greef Karga.
Org, du hast mich heute begrüßt mit Dylan, you son of a bitch und die ganze Zeit so Zitate gebracht und ich habe mich nicht auskannt, hast du die Filme geschaut oder was ist jetzt passiert? Das ist ja traurig, dass der gestorben ist.
Ich wollte eigentlich nur nachfühlen, ob du eh weißt, wer Carl Weathers ist,
ja.
Damit du nicht sagst, hä, wer ist der Typ, tot, mir egal. Ja, ich finde das tatsächlich sehr schade, weil ich habe auch ein paar Rocky-Filme gesehen, werde ich in den Häppchen drüber reden und da geht es auch sehr stark um die Legacy von Apollo Creed. Genau, 1948 bis 2024, also 76 Jahre, ist jetzt nicht mega alt, aber auch nicht mega jung.
Hat auf jeden Fall eine Legacy hinter sich.
Tatsächlich.
Ja,
das ist sehr schade. Das war's von meiner Seite mit den News. Ich glaube, du hast jetzt noch ein paar Kinostarts für uns.
Ich habe noch ein paar Kinostarts, ja. Das würde ich sagen, werden wir immer relativ schnell abhandeln, einfach für euch da draußen. Ein paar Filme von unserer Seite, die wir als interessant oder zumindest schauen wir mal, was wird, achten. Und diese Woche ist das sogar sehr überschaubar. Wir haben nämlich nur am 8.2. einmal All of Us Strangers. Den haben wir schon in der ersten Kamerimarsch-Folge, glaube ich, besprochen. Mhm. Wir beide waren sehr semi-begeistert. Viele da draußen finden den sehr toll. Also für euch auf jeden Fall geht's ins Kino, falls euch der Trailer interessiert.
Drama über Einsamkeit mit Andrew Scott und Paul Mescal.
Genau, ja. Und auch am 8.2. Night Swim. Ein Horrorfilm mit einem sehr tödlichen Pool, wo Monster Leute reinreißen. Also,
schaut so scheiße aus, der Trailer. Aber ich habe irgendwie Bock. Ja, ich will nicht lügen.
Ja, ich freue mich da auch ein bisschen drauf. Vor allem, weil eben jetzt gerade so wenig rauskommt, ist das irgendwie so ein Film, wo ich sage, ach, ja, warum eigentlich nicht? Und am 9.2. kommt, kann man es Remake nennen oder Neuinterpretation von Die Farbe Lila?
The Color Purple. Ich glaube, es ist ein Musical, oder?
Es ist ein Musical, ja. War der alte Film auch ein Musical?
Ich glaube nicht.
Ich habe den leider nicht gesehen.
Hand ins Feuer.
Ich denke, der alte Film hat relativ viele Fans. Der wird auch wieder viele Leute ins Kino ziehen, gehe ich mal stark davon aus. Und dann nochmal was mich extrem freut, auch am 9.2. Dune 1. Kurz bevor der zweite Teil rauskommt, kommt der erste nochmal ins Kino und ich muss wirklich sagen, Leute, wenn es in dieser Woche eine Empfehlung von mir gibt, von den Dingen, die im Kino rauskommen, dann schaut euch Dune 1 an, weil das ist ein Film, den muss man im Kino erleben. Falls ihr den damals verpasst haben solltet, dann ist das jetzt wirklich die beste Möglichkeit, ein bisschen das Gedächtnis auffrischen, bevor man sich in einem Monat auf Dune 2 freuen kann.
Ist tatsächlich eine coole Aktion. Ja. Also wirkt jetzt auch nicht irgendwie wie der große Kassenschlager, also finde ich eine nette Entscheidung, dass der auch in großen Kinos nochmal gezeigt wird.
Vor allem, wir schauen ihn zum Beispiel im Apollo IMAX-Saal und der kostet ein Ticket 8 Euro. Also das ist echt so ein bisschen ein No-Brainer zu sagen, wenn man den noch nicht hatte, dann rein da.
Ich glaube, ich werde jetzt nie wieder ins Apollo gehen können, oder an Carl Weathers zu denken. Ja, ich weiß nicht, ob ich Zeit finden werde, aber wenn es sich irgendwie ausgeht, werde ich mir Dune 1, den ich sowieso nochmal sehen wollte, weil die Handlung anscheinend so vergessenswert ist, dass ich nichts mehr weiß. Nein, das wird jetzt gemein gesagt. Werde ich mir dann auch nochmal im Kino anschauen.
Sehr cool. Super. Ab zu den Häppchen, würde ich sagen, oder?
Ja, bevor wir da auch über einige Kinofilme sprechen, würde ich ganz kurz zwei Bücher zusammenfassen, die ich nämlich in der letzten Staffel erwähnt habe. Das sind einmal Fire and Blood, das ich zu Ende gelesen habe, quasi die Vorgeschichte von Game of Thrones von George R. R. Martin. Extrem cooles Buch, macht mich richtig vorfreudig auf die zweite Staffel House of the Dragons. Nur am Ende, also wie ja jeder weiß von Kultur, ist der letzte König am Anfang von Game of Thrones Aerys der Zweite gewesen.
Ja, natürlich.
Und ich denke mir, warum endet die Vorgeschichte von Game of Thrones nicht mit diesem König? Weil halt quasi die gesamte Dynastie dieser Familie erklärt wird. Und dann lese ich mir nochmal den Klappentext vom Buch durch, den ich zuvor nicht gelesen habe. Ja, das ist der erste von zwei Bänden. Ich denke mir, nein! Jetzt muss ich auf noch ein Buch von George R. R. Martin warten. Ne? Sehr enttäuschend. Aber das Buch ist empfehlenswert. Und ich habe den Comic Why the Last Man beendet. Den habe ich, glaube ich, ein-, zweimal erwähnt. Und das ist auch ziemlich zusammenfassend, weil mehr Erwähnungen kann ich dem nicht rauslocken. Ne? Der hat zwar eine ganz interessante Prämisse, der hat zwar keine katastrophalen Figuren, aber der hat mich irgendwie relativ kalt gelassen. Da gibt es keine Momente, wo ich sage, wow, da klappt mir die Kinnlade runter, da gibt es keine Figuren, um die ich wirklich bange. 1500 Seiten, die man nicht unbedingt lesen muss.
Alles klar, ja. Na, gibt schon irgendwelche Anzeichen, wann das nächste Buch von George R. R. Martin rauskommt?
Nö. Vor ein paar Jahren hat er gesagt, ja, 75% sind fertig. Und irgendwie Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres hieß es, naja, irgendwie habe ich 2023 kaum Fortschritt gemacht. Oh, bitte nicht. Aber
das klingt, also ich, das kann eigentlich nicht mehr gut ausgehen, irgendwie, das ist doch...
Es ist ein bisschen schade.
Stresst dich das sehr, dass du weißt, diese Geschichten werden vielleicht nie fertig erzählt?
Ich finde es halt schade, weil es ist unglaublich, was dieser Mann geschaffen hat, aber das habe ich hier schon so oft erwähnt.
Ja.
Ich nehme es einfach, wie es kommt.
Ja, gut, ich bin sehr gespannt, wie wir das mit den restlichen Häppchen heute hinbekommen werden, weil, wie du schon gesagt hast, du hast, glaube ich, 40 Filme gesehen, ich habe sicher 20 gesehen. Ich glaube, allein, also mindestens 5 Sachen will ich heute auf jeden Fall besprechen und ich glaube, du hast auch, wie viel hast du, 10 oder 20?
Also ich habe mir unglaublich viele aufgeschrieben. Ich würde mal sagen, schauen wir, dass wir die Filme, die wir im Kino nicht besprochen haben, in dieser Podcast-Pause durchkriegen, ja? Und dann einfach, was sich zeitlich noch ausgeht, geht sich zeitlich aus.
Würde ich auch sagen, machen wir das so. Wollen wir vielleicht gleich mit The Boy and the Heron starten, der neue Studio Ghibli-Film?
Der Junge und der Reiher von Hayao Miyazaki.
Genau.
Ja, sehr gerne.
Flo, ich habe eine Frage.
Okay.
Warum heißt dieser Film Der Junge und der Reiher, wenn der Reiher eigentlich absolut keine Rolle in diesem Film spielt?
Naja, keine Rolle ist nicht ganz wahr. Aber eine sehr kleine Rolle. Ja, ich glaube, der Titel ist einfach geil.
Ja, das ist halt so, wie wenn du, weiß nicht, Chihiros Reise ins Zauberland so nennen würdest und dann ist das Zauberland so ein 5-Minuten-Part von dem Film.
Naja, das ist jetzt schon ein bisschen untertrieben. Also der Reiher ist halt besonders in der ersten halben Stunde extrem wichtig, um quasi, ich habe den Namen des Jungen vergessen.
Ich natürlich auch, ja.
Um quasi diesen namensgebenden Jungen auf seine Reise zu bringen. Die Geschichte ist relativ kompliziert zusammenzufassen, weil es ist stellenweise sehr unstrukturiert ist und mir auch persönlich ein bisschen der rote Faden gefehlt hat. Im Grunde geht es um einen Jungen, der seine Mutter verloren hat. Wir spielen mitten im Zweiten Weltkrieg, der mit seinem Vater und seiner neuen quasi Stiefmutter, wenn man so will, ans Land zieht, wo er eben sehr einsam ist, sehr unzufrieden ist, auf einen sehr komischen Reiher trifft, der ihn dann auf eine Reise schickt, die unglaublich fantastisch ist, unglaublich fantasievoll ist, wo es dann um fremde Königreiche geht und Zauberer und ganz viel Magie und gewissermaßen auch um das Schicksal der Welt und wo er dann quasi ein bisschen mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert wird.
Ich habe es vorher schon relativ bewusst erwähnt. Ich finde, es wirkt alles ein bisschen so wie Chihiros Reise ins Zauberland light. Also ich habe mich sehr oft an diesen Film erinnert gefühlt, auch weil es wieder um diese Elternbeziehung geht und wir wollen jemanden retten in diesem magischen Land. Nur du hast es schon angesprochen, dieser Film ist so dermaßen unfokussiert. Also man merkt schon, dass in dieser magischen Welt von The Boy and the Heron ziemlich viel Potenzial drin steckt, dass da Konflikte von Wesen stattfinden, von denen ich urgern mehr gesehen hätte. Aber wir bekommen es halt einfach nicht. Und ich hatte ab irgendeinem Punkt das Gefühl, okay, du machst einfach alle 10 Minuten einen neuen Handlungsstrang auf und erzählst keinen einzigen davon zu Ende. Und das hat mich dann so dermaßen genervt am Ende, dass ich wirklich sagen muss, ich war, auch wenn er seine Momente hatte und diese Magie in dieser Welt hin und wieder mal rauskommt, ich war sehr enttäuscht zum Schluss.
Ja, genervt ist für mich nicht das richtige Wort. Mich hat er leider emotional kalt gelassen.
Das kommt noch dazu, ja, auf jeden Fall.
Du hast schon gesagt, er ist visuell unglaublich bemerkenswert. Da steckt so viel Kreativität drinnen. Also das ist wirklich ein Augenschmaus und den Film sollte man auch wirklich im Kino sehen, wenn man die Gelegenheit hat. Aber bei meinem Nachbar Totoro oder eben Chihiros Reise ins Zauberland, da bin ich emotional mit den Hauptfiguren zu jeder Zeit verbunden. Und da tut sich auch was in mir. Und bei Der Junge und der Reihe habe ich ein gewisses Maß an Empathie dafür, dass es halt einfach ein Kind ist. Aber das geht jetzt nicht wirklich über das hinaus. Und insofern ist es zwar ganz nett anzusehen gewesen, aber wenn mich ein Film emotional und mit seinen Figuren nicht kriegt, dann, ja, also enttäuscht bin ich nicht, weil ich mir nicht viel erwartet habe, aber er hat mich kalt gelassen.
Aber gerade ein Studio Ghibli-Film, weil, also ich habe nicht so viel von diesem Studio leider gesehen, da habe ich noch sehr viel Nachholbedarf. Aber das, was ich gesehen habe, da war gerade diese emotionale Komponente immer ganz weit oben.
Ja, ja.
Und ich musste leider auch ein bisschen widersprechen, er schaut super aus, er ist super animiert, keine Frage, aber ich fand jetzt diese Magie in dieser Welt und dass du sagst, da passiert so viel, das fand ich nicht so. Also hin und wieder gibt es Momente und gerade am Anfang zum Beispiel diese Feuerszene, da dachte ich mir, bist du deppert, richtig geil, bin direkt ab Minute 1 voll drinnen, aber das hat mir dann im restlichen Film eigentlich sehr gefehlt und ich fand ihn tatsächlich, auch wenn es grundsätzlich schön animiert war, tendenziell eher fad.
Interessant. Also die Ideen, die Orte, die man besucht und die Figuren, die man trifft, die fand ich alle schon sehr frisch.
Aber ich glaube, die Sachen, die jetzt wirklich picken blieben sind, die kann ich so an einer Hand abzählen. Ich fand diese, Diese Marshmallow-Dinger, die dann in die Luft hochschweben, die fand ich cool. Diese Feuerszene am Anfang fand ich grandios.
Na, die Wellen sind dich. Ich finde das ganze Ende quasi, wie sie diese Welt dann auch erklären, auch wieder was in der letzten Minute eintritt und eigentlich relativ wenig Belang hat.
Ja.
Ich finde, das hat alles irgendwie toll gewirkt und auch diese ganzen Türen und der Turm und das alles. Also da steckt schon viel drinnen.
Ja, aber ich habe so gut das Gefühl, das sind alles so halbgare Ideen, die immer wieder aufploppen und dann dazwischen ist immer so viel Leerlauf und das wird alles nicht fertig erzählt und irgendwie viele Leute mögen den und für die Leute freue ich mich. Ja. Für mich war es leider gar nichts.
Sollen wir über einen anderen Animationsfilm kurz sprechen? Ja?
Gerne.
Wobei, Blödsinn, den hast du ja nicht gesehen. Wish.
Wish habe ich noch nicht gesehen. Nein, den werde ich wahrscheinlich nachholen, sobald der auf Disney Plus landet.
Wundert mich, dass der noch nicht drauf ist. Ist der Film zum 100-jährigen Jubiläum von Disney. Und ich möchte nur ganz kurz zusammenfassen. Dem fehlt Magie. Und das ist für einen Disney-Film ein K.O.-Kriterium. Also die Lieder und die Figuren, die da drin behandelt werden, während dem Schauen sind die schon ganz okay, aber sobald ich den Kinosaal verlassen habe, ist das auch schon wieder weg. Du hast ein Königreich quasi, in dem die Bewohner ihre Wünsche ab dem 18. Lebensjahr dem König anvertrauen und dieser erfüllt die dann quasi einen Wunsch pro Monat. Bis halt unsere Hauptdarstellerin draufkommt, naja, nicht alle Wünsche werden erfüllt und die Menschen verdienen es, ihre Wünsche zurückzubekommen. Denn sobald du die abgibst, erinnerst du dich nicht mehr dran. Und bis der Wunsch quasi erfüllt wird oder eben nicht, fehlt dir halt ein Teil von dir, der dich ausmacht. Und das ist mir alles irgendwie ein bisschen zu gewollt, modern, cringig. Mhm. Wie gesagt, nicht magisch genug. Man kann über den Animationsstil auch sehr stark streiten. Und der emotionalste Punkt war halt einfach im Abspann, als eben zum 100-jährigen Jubiläum die Silhouetten von besseren Disney-Figuren gezeigt worden sind. Wenn dann ein Baloo oder ein Stitch oder selbst eine Mickey Mouse quasi angedeutet werden. Ne? Und das sagt eigentlich schon alles über Wish aus.
Ich wollte gerade sagen, da spricht eigentlich Bände für Disney, dass ihr 100-jähriger Jubiläumsfilm total unmagisch ist und das Emotionalste daran alte IPs sind. Also,
ja, ich finde es sehr schade.
Ich weiß nicht, ob ich es schade finden würde, weil was war der letzte gute Disney-Film? Also wirklich Disney-Animationsstudio-Film. So
ist Toy Story oder? Disney?
Toy Story ist Pixar.
Achso, weil ich hätte jetzt Toy Story 4 gesehen und habe mir zwar gedacht, auch ein Film, den keiner braucht,
ja.
Aber ein Film, der auch keinen stört.
Ja, das trifft
der,
sehr gut.
Und der Woody, der macht doch was, der erzählt was, der erzählt Woodys Geschichte weiter.
Ja, ich muss sagen, Toy Story wurde halt mit dem dritten Teil, finde ich, so schön zu Ende erzählt, dass der vierte Teil, das ist irgendwie so ein bisschen ein Zusatz, den, wie du sagst, keiner braucht hat. Aber das trifft schon ganz gut. Ich fand den auch okay. Also der ist jetzt weit weg von Scheiße, aber irgendwie so, der dritte war richtig, richtig gut.
Ja.
Und darum steht der vierte, glaube ich, ein bisschen schlechter da, weil Toy Story eigentlich immer besser geworden ist, meiner Meinung nach. Ja. Und dann im vierten halt einfach wieder schlechter.
Ja, Toy Story ist so ein bisschen das El Camino des Spielzeugs.
Ja, das trifft sehr gut.
Und bevor wir vielleicht über Priscilla reden, doch noch zwei Filme, wo ich weiß, die hast du auch nicht gesehen.
Mhm.
Einmal von David Ayer, The Beekeeper mit Jason Statham. Absolute Scheiße. Absolute Scheiße. Macht vielleicht Spaß, wenn man den zusammen mit Freunden schaut, aber das war's auch schon.
Der rennt richtig gut.
Ja, ich weiß.
Das ist absurd.
Ich war gestern bei einer Watchparty und drei Freunde haben mir auch erzählt, sie haben den gemeinsam gesehen und die fanden den alle mega, aber auch nur, weil man ihn gemeinsam gesehen hat. Und ich meine, ich habe dreimal während dem Kinosaal überlegt, gehe ich jetzt raus und schaue mir den nochmal mit Yoshi an, weil dann wird's geil. Aber nein, ich gebe nicht nochmal Geld dafür aus. Und Home Sweet Home von Thomas Siebener, deutscher Horrorfilm, wo ich mir denke, geil, ein deutscher Film, hat Geld bekommen für so ein kleines Genre, für so was Nischiges, gefilmt als augenscheinlicher One-Take, aber also das, der hat die Förderung nicht verdient. So ein generischer Dreck, so in vielen Aspekten grauslich. Gerade mal Nilam Farooq, die Hauptdarstellerin, ist stellenweise, finde ich, auch Kandidatin für die Goldene Himbeere, aber stellenweise macht ihren Job auch sehr gut. Das einzige Kriterium, was den Film irgendwie rettet.
Ich habe versucht, dich zu warnen, mein Lieber. Kommst du dir jetzt eigentlich schlecht vor, dass du mich so oft versucht hast, zu überreden, damit zu kommen?
Nein, gar nicht.
Nein?
Nein, überhaupt nicht. Oh. Wenn wir den Film gemeinsam gesehen hätten, hätten wir Spaß gehabt.
Das kann sein, ja.
Aber alleine, naja. Priscilla.
Priscilla, ja. Also irgendwie.
Oder wie die Mama von mir sagen würde, Priscilla.
Die Priscilla. Frau von Elvis, wusstest du, dass das die Frau von Elvis ist?
Priscilla?
Ja.
Ja, sicher.
Also mir war das nicht klar. Also ich wusste es, bevor ich in den Film reinkommen bin, aber bevor ich quasi diesen Film kannte, war mir nicht klar, dass die Frau von Elvis Priscilla hieß und ich habe den Elvis-Film gesehen.
Witzig. Priscilla Presley ist ja auch Schauspielerin. Du hast sie in Die nackte Kanone erst unlängst gesehen.
Ach, wirklich?
Ja, ja.
Das ist verrückt, was ich alles rausfinde. Wow.
Unglaublich.
Ich bin gut, begeistert, dass du
einen Filmpodcast machst.
Ja.
Ja, also man kannte sie schon und ich finde im Elvis-Film von Baz Luhrmann hat man eher schon einen gewissen Einblick bekommen, der quasi die Kurzversion von Priscilla dem Film ist.
Ich finde, Priscilla wirkt ein bisschen so wie ein Add-on zu dem Elvis-Film. Er ist so ziemlich alles, was der Elvis von Baz Luhrmann nicht ist. Und das würde ich sowohl positiv als auch negativ sehen, weil Priscilla nimmt sich zur Aufgabe, diese gesamte Geschichte wirklich aus dem Blickwinkel von Priscilla zu erzählen. Und Elvis ist natürlich auch darin vorhanden, weil eh klar.
Gespielt von Jacob Elordi.
Aber es wird schon, wenn du dich bei der Elvis-Storyline nicht auskennst, dann fehlt dir schon sehr viel Informationen. Also es ist irgendwie interessant, dass wir alles aus dem Blickwinkel von Priscilla sehen, aber das Ganze zeitlich einzuordnen, wenn man es nicht irgendwie von alleine einordnen kann, ist mir sehr schwer gefallen.
Ist aber, finde ich, jetzt noch nicht unbedingt alles etwas, das du brauchst, weil der Fokus an sich ja nur auf quasi Priscilla gelegt wird, die ja auch vieles nicht mitbekommt, weil sie viel zu Hause ist.
Das stimmt.
Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass in einem Film, der Priscilla heißt und eigentlich Priscilla in Klammer heißen sollte, Jacob Elordis Elvis für mich der beste Teil war, der halt einfach seine Rolle unglaublich gut spielt. Für mich hat der Film halt daran gescheitert, dass ich nicht verstanden habe, von Elvis noch eher, aber einfach von Priscillas Seiten nicht, warum sie in dieser Beziehung bleibt. Ich meine, am Anfang versteht man es ja, Fame und Geld und wow.
Und am Anfang ist er auch noch lieb zu ihr, also.
Also ich meine, er hat schon noch irgendwie länger so ein gewisses Lieb, aber halt ein unglaublich toxisches.
Mhm.
Aber mir haben halt diese tollen Sachen gefehlt, die irgendwie erklären würden, warum man in so einer toxischen Beziehung bleibt. Und ich finde, daran geht der Film irgendwie zugrunde.
Ja, also ich finde, es ist nicht ganz so unverständlich für mich wie für viele andere, weil ich mir denke, hey, es ist halt einfach, wenn du die Freundin vom größten Rockstar aller Zeiten bist und dieses Leben führen kannst und auch teilweise sichtlich Spaß mit diesem Leben hast. Da gibt es dann zum Beispiel diese Szene, wo sie in der Nacht mit diesem Golfkart rumfahren und mit Waffen schießen und so und sie richtig happy ist.
Ja.
Und diesen Lifestyle auch mit vielen Klamotten und so, glaube ich, in gewisser Art und Weise embraced hat und einfach die Frau von Elvis zu sein, glaube ich, auch sehr gefühlt hat in irgendeiner Art und Weise. Da kann ich schon verstehen, warum es schwer ist, gerade wenn man dann einen, würde ich mal behaupten, relativ narzisstischen Partner hat, so wie es darüber kommt, der dir immer wieder das Gefühl gibt, du bist was Besonderes, aber dich dann immer wieder scheiße behandelt. Das ist halt ein Paradebeispiel für eine toxische Beziehung, aus der schon schwer ist, rauszukommen, wenn dein Freund nicht Elvis ist. Und ich glaube, dieses Elvis-Thema kommt da einfach nochmal oben drauf, dass, auch wenn es der Film nicht so richtig erklärt hat, ich da größtes Verständnis dafür habe, dass die da so lange drinnen blieben ist.
Ja, ich habe auch so ein bisschen das Problem, was Blond hatte mit
Ana de Armas.
Danke, Ana de Armas. Irgendwie, klar, er will erzählen, dass, also Priscilla ist, finde ich, relativ passiv in diesem Film. Und ja, da kannst du erklären, dass sie halt einfach sehr stark auf Elvis quasi, von Elvis abgespielt hat. Und dass er halt einfach der treibende Faktor in ihrem Leben war und sie halt einfach nicht viel machen konnte, unter Anführungszeichen. Aber gegen Ende, und das haben auch schon andere Leute quasi kritisiert, am Ende wird er doch irgendwie angedeutet, dass sie eigene Hobbys und andere Interessen hat.
Mhm.
Und das hat mir im restlichen Teil des Films gefehlt. Das ist quasi zu wenig über Priscilla selbst. Und wenn du erzählen willst, dass sie halt leiden musste, indem du ihr in ihrem Film wenig Luft zum Atmen gibst, dann ist das ein Stil, der mir nicht gefällt. Und wie soll ich sagen?
Ich persönlich,
quasi die Entwicklung, die in diesem späteren Teil von ihrer Beziehung interessant gewesen wäre, ist nicht mal etwas, quasi, was den Film dann interessant hält, weil die zu gerusht ist. Du hast, finde ich, einen viel zu großen Teil des Kennenlernen von Elvis und Priscilla und dann so wichtige Schritte, die quasi ihre Emanzipation und quasi ihr Auseinanderleben erzählen sollten, werden zack, zack, zack abgehandelt mit Zeitsprüngen, die keinen Sinn machen.
Ja, da hast du voll recht, du hast es gut auf den Punkt gebracht. In der zweiten Hälfte fällt der Film halt einfach auseinander. Also ich bin da ein bisschen anderer Meinung, weil ich fand die erste Hälfte großartig. Mir hat die richtig gut gefallen und dazu sagen, da wird zu viel Zeit drauf verschwendet, finde ich nicht ganz. Der Film hätte halt einfach, wenn dann nur eine halbe Stunde länger sein müssen, um auch die zweite Hälfte quasi wirklich erzählen zu können.
Finde ich, um das zu erzählen, ja, aber dann wäre es eine Katastrophe gewesen, weil der Film geht eine Stunde 50 und ich habe zweimal auf die Uhr geschaut, als ich den Film gesehen habe.
Ja, ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, ja. Aber grundsätzlich hat mir die erste Hälfte schon sehr gut gefallen, weil da das einfach ein sehr langsames Kennenlernen ist, ja. Und man da Priscillas Beweggründe auch sehr gut versteht, finde ich. Und wie du sagst, in der zweiten Hälfte, es gibt da dann so ein Muster einfach, Elvis verhält sich scheiße, Priscilla ist verletzt, Elvis sagt Entschuldigung und das wird, glaube ich, 5 oder 6 Mal auf Repeat wiederholt und dann ist der Film vorbei. Also erste Hälfte für mich persönlich sehr gut, auch wenn sie vielleicht ein bisschen zu gestreckt ist. Zweite Hälfte.
Ich finde, es sagt doch einiges aus, dass wir noch nicht über Kaylee Spaney geredet haben, die halt Priscilla ist. Die macht ihren Job gut, aber ja.
Ich glaube, für die Rolle passt das schon so. Also ich habe halt leider überhaupt keinen reellen Bezug zu Priscilla und Elvis. Also ich kenne die beiden jetzt original aus Baz Luhrmanns Elvis und aus Priscilla. Das heißt, ich kann jetzt überhaupt nicht einschätzen, sind diese Charaktere gut getroffen, sind sie es nicht. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass Priscilla vielleicht einfach, dass es da vielleicht auch einfach nicht mehr zu erzählen gibt. Ich weiß
es nicht. Naja, ich meine, du hast überhaupt nicht über ihre, also nicht du, aber der Film hat überhaupt nicht über ihre Schauspielkarriere und das alles geredet. Und das, finde ich, ist ein verschwendeter, ist nicht Sofia Coppolas stärkster Film, muss man ganz ehrlich sagen.
Ich habe von ihr tatsächlich, glaube ich, noch gar nichts gesehen. Lost in Translation kenne ich tatsächlich auch nicht.
Ja, das also, ist halt, finde ich, ist halt ihr bester Film.
Ja.
Gut, ich hätte noch einen Kinofilm, das war, glaube ich, alles, was du im Kino gesehen hast, oder?
Das war alles, was ich im Kino gesehen habe, ja.
Ich hätte noch einen ganz kleinen Kinofilm, wenn der noch läuft, bitte anschauen, The Animal Kingdom. Ist ein französischer Indie-Genre-Film über eine Welt in der nicht ganz so fernen Zukunft, in der Mutationen dafür sorgen, dass sich Menschen zunehmend in Tiere verwandeln. Und der Film erzählt das stellenweise inszenatorisch sehr geschickt, stellenweise aber auch ein bisschen fad, hat Figuren, die... finde ich, sehr gut gespielt sind, wo halt leider die Dialoge manchmal nicht ganz so hinhauen, aber der hat das Herz am richtigen Fleck. Ich finde das toll, wie kreativ der ist und der hat auch seinen gewissen Body-Horror-Aspekt, der mir gut gefallen hat, verbunden mit Little Coming of Age. Ist jetzt kein Meisterwerk, aber ich möchte ihm auf jeden Fall Aufmerksamkeit schenken und würde mich freuen, wenn der quasi ein bisschen Geld einspielt.
Ich glaube, wenn die Folge rauskommt und spätestens, wenn es dann wirklich die Leute hören, das wird sich nicht mehr ausgehen wahrscheinlich, aber...
Ich befürchte auch, aber The Animal Kingdom, vielleicht hört man ja mal von ihm.
Genau, kann man sich ja im Kopf behalten, falls er mal auf Netflix oder so auftauchen sollte. Ich habe noch 2 Filme mit dabei, ich glaube, da würdest du ganz gerne drüber reden, dann würde ich da gleich vielleicht weitermachen, nämlich Die nackte Kanone.
Ja.
Du hast mir die DVD vorbeibracht. Und das war, glaube ich, wirklich die beste Tat, die du jemals getan hast. Es war genau das, was ich an diesem Tag gebraucht habe. Ja. Leslie Nielsen als Polizist.
Lieutenant Frank Drebin. Lieutenant. Police Department. Nein, Police Squad.
Ist es wichtig, zusammenzufassen, was die Handlung dieses Films ist? Weil eigentlich ist die Handlung komplett wurscht, oder?
Es ist, also er muss halt einen Fall aufdecken. Und es ist ein absoluter Klamauk. Der zufälligste Humor, den du dir feststellen kannst. Ja. Wortwörtlicher Humor. Aber so scheiße lustig.
Ja. Es ist eigentlich ziemlich genau das, was Scary Movie später versucht hat zu machen. Und ich glaube, Scary Movie 3 und 4 sind sogar vom gleichen Regisseur wie Die nackte Kanone. Ich bin mir gar nicht
sicher. Von Herrn Zucker?
Das kann sein, ja. Und auch so ein bisschen das, was Weird Al Yankovic jetzt gemacht hat, finde ich. Bis zu einem gewissen Grad, aber irgendwie Die nackte Kanone war dann halt ein bisschen der Ursprung von diesem sehr bildlichen Humor.
Und dass, halt auch der Meister.
Wenn Leslie Nielsen in irgendwie einen Rock reinschaut und oh, nice Beaver sagt und dann holt die Frau so eine Biber-Statue aus dem Dachboden raus. Das ist halt so dummer Humor, den du so kommen siehst. In jeder einzelnen Szene dachte ich mir, ich weiß genau oder gefühlt, was jetzt die Pointe sein wird, aber es ist trotzdem lustig.
Wenn er des Nächtens das Büro durchsucht und die Schublade öffnet, Bingo. Und du denkst, er hat den Hinweis gefunden, der den Täter überführt und er holt ein Bingo-Brett raus. Das ist wieder das, was wir schon so oft besprochen haben. Der Humor ist deswegen so scheiße lustig, weil Leslie Nielsen und die Figur Frank Drebin so bieder ernst sind.
Ja, also ich finde vor allem Leslie Nielsen trägt das halt. Ich würde sagen, der Humor, der ist halt mittlerweile ein bisschen aus der Zeit gefallen und ich denke mal, wenn das jetzt ein Film macht, denke ich mal eher so, ja, okay.
Na,
aber durch das Alter von dem Film und dadurch, dass der das halt so genial spielt, ist das schon halt wirklich verdammt lustig. So, oh, das ist mein Goldfisch, der hat 20.000 Euro gekostet und das ist mein richtig teurer Stift, der hält alles aus außer Wasser.
Ja, was ist wohl passiert?
Ich weiß schon genau, wo das hingeht und es ist trotzdem so lustig. Also,
aber ich habe jetzt auch auf Netflix gesehen, also wenn die Folge rauskommt, ist da auch noch zu sehen, The Weird Al Yankovic. mit Daniel Radcliffe. Ja. Und ich weiß nicht, ich habe mich auch köstlich amüsiert bei dem Film, dass ich dieser Humor ist halt genau mein Humor. Und auch wenn der ein bisschen stumpf ist oder halt ein bisschen veraltet ist, ich kann mir das heute genauso anschauen und freue mich immer, wenn sowas mal quasi wieder das Licht der Welt erblickt.
Ja, ich weiß nicht mehr was ich damals gesagt habe, aber nachdem ich dann die nackte Kanone gesehen habe, habe ich mir auch so gedacht, ja, okay, Weird Al wird dir auf jeden Fall gut gefallen. Weil das geht schon in eine sehr ähnliche Richtung.
Ey, Jack Black als Wolfman Jack, Conan O'Brien mit schlechter Perücke als Andy Warhol. Allein am Anfang hat er mir sehr gut gefallen, jetzt Weird Al Yankovic. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst verschwinden? Nein, haben sie nicht. Und dann schlägt der Vater diesem Verkäufer einfach komplett zusammen. Ich habe laut gelacht, als ich da alleine gesessen bin. Es ist herrlich.
Das war auch der erste Moment in dem Film, glaube ich, wo ich so richtig laut aufgelacht habe. Oder wenn sie dann irgendwie so diese Teller nehmen und einfach am Boden zerschmeißen.
Ja, das ist schon sehr lustig. So viele Leute. Patton Oswalt, der Typ, der Chuck McGill in Better Call Saul spielt.
Ja.
Rainn Wilson. Absolute Rockerbar und da sitzt Rainn Wilson in Anzug und Zylinder. Ja klar, was sonst?
Nein, schon super. Und die nackte Kanone. Du sagst Teil 2 und Teil 3 sind immer ganz so gut wie der erste, gell?
Nein, aber die muss man schauen.
Muss man auch schauen?
Ja. Okay. Du musst doch jetzt die verrückte Reise in einem unglaublichen Flugzeug sehen.
Muss ich tatsächlich, ja.
Schauen wir den gemeinsam. Ich habe ihn zwar erst vor ein paar Tagen gesehen, aber schauen wir ihn gemeinsam, bitte.
Ja, von mir aus gerne, ja. Ich würde vielleicht gleich nochmal weitermachen, um das abzudecken. Ich habe nämlich noch Der Alpinist gesehen, auch was, wo du sehr viel gute Töne davon gesprochen hast. Mhm. Und ich kann auch verstehen, warum. Es fühlt sich halt ein bisschen zwangsweise wie so eine quasi Fortsetzung von Free Solo an, einfach weil es ein sehr ähnliches Thema abdeckt und auch von der Inszenierung her relativ ähnlich ist. Mhm. Es geht um Marc Leclerc, einen eben Free Solo Climber, nur halt einfach auf Eis.
Quasi jemand, der ohne Seil einen Berg raufklettern, auf Eis!
Ja.
Typ ist ja wahnsinnig. Also, und
du denkst dir einfach zu jeder Sekunde, also das ist wirklich, da schießt dir das Adrenalin teilweise einfach richtig rein.
Ja.
Ich muss sagen, mir hat Free Solo schon um einiges besser gefallen. Mhm. Nicht nur, weil er ein Stück weit, finde ich, kompetenter inszeniert ist.
Ja.
Aber ich fand auch irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht war es auch einfach das Ding, dass es quasi nochmal mehr vom selben war und dass es deswegen nicht mehr den gleichen Effekt hatte wie bei Free Solo. Aber irgendwie war ein super Film, habe ihm auch 7/10 gegeben. Nicht ganz so begeistert wie von Free Solo, wenn man beides noch nicht gesehen hat, würde ich die Empfehlung eher für den anderen aussprechen.
Ja, mich hat er im Kino einfach umgehaut, als du wirklich minutenlang eine Einstellung siehst, ohne Musik, ohne irgendetwas, wo Marc Leclerc einfach einen gefrorenen Wasserfall hinaufklettert und dann da quasi an einer Hand hängt, umgreift zu so irgendwie einem anderen Griff und du hättest eine Stecknadel fallen hören. Können.
Ist schon extrem faszinierend, ja, keine Frage. Und das Ende, das ist halt auch extrem, nimmt dich halt auch einfach extrem mit. Ja.
Und wenn man ganz kurz, weil es thematisch passt, möchte ich einwerfen, auf Netflix auch, die Doku Der tiefste Atemzug, geht um auch wieder so was Wahnsinniges, wo ich mir denke, warum machen das Leute? Tauchen ohne Tauchgerät in vielen, vielen tiefen Metern. Und da die Geschichte von eben einer Taucherin und ihrem Trainer, auch sehr emotional, weil das natürlich körperlich an die Grenzen geht, aber unheimlich spannend und unheimlich interessant gefilmt, wozu einfach Leute imstande sind.
Sorry, ich habe da nicht richtig zugehört, auf Netflix.
Auf Netflix, genau. Auf Netflix, der tiefste Atemzug.
Okay,
generell für so Leute, die Wasser mögen wie mich, also die Unterwasser mögen.
Ich mag Wasser.
Eine große Empfehlung.
Super, ja cool. Ich bin eigentlich relativ durch mit meinen Häppchen. Ich habe eine Sache, aber bitte, was hast du noch gesehen alles?
Ich habe urviel gesehen, aber wie gesagt, das muss ich, glaube ich, ein bisschen an anderer Stelle anbringen. Ich würde ganz kurz ein paar Kleinigkeiten abhandeln. Ich habe Netflix-Comedy-Specials für mich entdeckt. Jack Whitehall, Jimmy Carr, der auch am 9. März in Wien ist, falls es da noch Karten gibt und man sich dafür interessiert. Ich freue mich schon sehr darauf. Und ich bin generell so ein Stand-Up-Fan und bin da stellenweise mir alleine zu Hause gesessen und habe lauthals gelacht über diese Programme. Schöne Nische. Und dann habe ich gesehen, weil wir über Carl Weathers gesprochen haben, den letzten Rocky-Film, der mir fehlt, Rocky Balboa, und Creed mit dem Beititel Rocky's Legacy, obwohl er eigentlich Apollo Creed's Legacy erzählt. Du hast ja keinen Rocky gesehen.
Noch nicht, nein.
Ich weiß nicht, was diese Filme haben, aber die haben so einen Reiz, dass ich wirklich jeden Film da genieße, obwohl sie von ganz okay bis gut nur reichen von der Qualität her, jetzt der erste ausgenommen, aber auch bei Rocky Balboa. Der letzte Kampf, der Boxkampf in diesem Film ist mein Filmmoment des Jahres gewesen. Also der Film hat, finde ich, durchaus seine Schwächen, aber, und das ist das Interessante an Rocky, obwohl die Stakes, also quasi das, worum es geht, eigentlich immer gleich sind, weil ich meine, es ist ein Typ, der gegen einen Typen kämpft, schaffen die Filme das trotzdem auf intelligente Art und Weise, die quasi immer weiter zu erhöhen und dass es immer um mehr geht, obwohl sie nicht mehr machen. Also da geht es tatsächlich immer nur um anderen Kontext. Mhm. Und der Kontext in Rocky Balboa ist halt ein gealterter Rocky, dessen letzter Kampf eigentlich eh sowas wie eine Midlife-Crisis, eine späte ist, wenn man so will. Auch gegen einen jungen Gegner, wo man sich denkt, wie soll denn das überhaupt gehen? Das ist ja eigentlich nur so ein PR-Kampf. Aber ich habe da mitgefiebert, weil der auch so lustigerweise inszeniert ist von Sylvester Stallone wie eine TV-Aufzeichnung. Also quasi, als würde man da gerade einem Live-Boxkampf zuschauen.
Ja, das ist interessant.
Ja, was für mich ganz witzig ist, weil ich mit meiner Mutter früher immer die Klitschko-Kämpfe gesehen habe. Und ich bin da, gerade dass ich mir nicht die Fingernägel abgekaut habe, das war so unglaublich geil. Und da muss ich echt sagen, großen Respekt an Sylvester Stallone. Es ist halt auch einfach die Figur Rocky Balboa, die jetzt nicht die Riesenentwicklung durchmacht in seinen Filmen, aber das ist einfach so einer der liebsten Menschen, die ich kenne in der Filmwelt. Keiner, mit dem ich, glaube ich, in allen Punkten übereinstimme, weil ich meine, Boxen an sich ist ein dummer Sport. Da hauen sich Menschen bewusst die Fresse an, überspitzt gesagt.
Ja.
Aber trotzdem hat das eine Faszination und ich finde, Rocky ist halt einfach so eine sympathische Figur, dass ich mich da noch gefreut habe, dass der eben in Creed eine große Rolle hat im ersten. Dafür war Sylvester Stallone auch Oscar nominiert.
Mhm.
Quasi der dann von Apollo Creeds Sohn Adonis Creed, gespielt von Michael B. Jordan, erzählt, der halt auch Boxer werden will. Auch ein sehr guter Film, wo mir tatsächlich aber die Rolle von Rocky selbst, die relativ überschaubar ist, aber doch wichtig ist, am besten gefallen hat. Also ich weiß nicht, dieses Franchise, das gibt mir einfach was und ich freue mich jetzt auch schon, die letzten beiden Creed-Filme zu sehen, 2 und 3.
In Creed spielt Jonathan Majors mit, oder?
Im dritten jetzt.
Im dritten, okay. Ja, ich meine, ich habe noch nicht wirklich den Zugang zu dieser Reihe gefunden. Glaubst du, ist das was mir auch taugen wird? Weil ich denke mir mal, ja, Rocky ist schon ein ziemlicher Legendenfilm, den sollte man schon mal gesehen haben. Aber irgendwie denke ich mir auch immer so, so richtig den Zugang dazu finde ich nicht.
Das kommt, glaube ich, voll drauf an, ob dir Rocky Balboa als Figur gefallen wird.
Ja.
Ja. Also okay. Quasi diese Familie, die er hat mit Paulie, seinem Freund, und Adrian, seiner Frau, die ist halt einfach herzig. Ich würde schon sagen, herzhaft, aber herzig.
Ja, herzig. Okay, cool. Was hast du sonst noch so gesehen, diese Woche, die letzten 2 Monate?
Soll ich weiter monologisieren?
Ja, bitte. Du kannst ja gerne was raussuchen, was ich auch gesehen habe. Dann könnte ich vielleicht dazwischen monologisieren.
Taxi Driver.
Ja.
Ich habe endlich, das ist so einer mit 2001 von Stanley Kubrick, der Filme, die am längsten schon auf meiner Liste stehen.
Mhm.
Und den habe ich jetzt endlich abgearbeitet.
Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ready bin für diese Diskussion, weil wir hatten privat ja schon so ein bisschen hin und her geschrieben, weil du ein paar Probleme hast mit dem Ende. Stimmt das?
Nein, nicht Probleme mit dem Ende. Ich finde, der Film ist fantastisch inszeniert. Aber mich stört so ein bisschen, und das ist jetzt ein leichter Spoiler, dass die Figur von Robert De Niro, Travis Bickle, eine Art von Genugtuung bekommt. Und Travis Bickle ist halt ein Mensch, der macht schlimme Dinge, der ist psychisch dezent daneben.
Mhm.
Und es ist halt quasi ein gutes Ende, weil der Film halt einfach super toll ist. Aber es ist in diesem Sinne ein Happy End für die Hauptfigur, aber ich mag es nicht, wenn der Böse quasi eben diese Genugtuung bekommt. Das ist wie bei Joker am Ende, der ja sehr oft mit Taxi Driver verglichen wird. Im Endeffekt bekommt Arthur Fleck, ein Joker, die Aufmerksamkeit, die er sich wünscht. Und es ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert.
Aber ich glaube, genau das ist ja auch irgendwo der Sinn dieser Filme, dass man den Leuten, die sich das dann anschauen und gerade die Leute, die dann so Figuren wie Joker oder auch Travis Bickle halt irgendwie so heroifizieren und sagen, boah, geil, ja, das ist jetzt mein Vorbild, ja, dass man denen einfach einen Spiegel vorhält und zeigt, man muss ein bisschen nachdenken vielleicht. Ich finde, gerade in Bezug zu Joker hat man da, glaube ich, wieder sehr gut gesehen, dass sehr viele Leute den Film sehr falsch verstanden haben.
Ja.
Und ich meine, von Interpretation und so kann man eh immer streiten, aber ich glaube, der Sinn dieser Filme ist es dann eben auch zu zeigen, hey, selbst wenn das eigentlich ein positives Ende, und Anführungszeichen positives Ende ist, und Travis Bickle irgendwie das bekommt, was er haben möchte, ist, finde ich, das Kommentar des, in dem Fall Regisseurs, schon sehr klar zu sagen, hey, das ist scheiße, was der macht.
Ja, das auf jeden Fall.
Das finde ich dann auch so genial daran, dass man da dann irgendwie sehen kann, hey, das hat so viele Ebenen und das macht es dann halt auch so gut.
Grenzgenial.
Ja.
Also mich stört eigentlich nur, wenn du so willst, dass Scorsese so gut ist.
Ich muss sagen, ich mochte Taxi Driver auch sehr gern. Mir hat die zweite Hälfte generell irgendwie nicht so... Wenn ich ein Problem mit dem Film habe, ist es generell die zweite Hälfte. Ja. Ich fand die teilweise ein bisschen zu ziellos für meinen Geschmack. Und die erste Hälfte baut irgendwie so eine geniale Grundstimmung auf, die sich zuspitzt. Und dann hast du gefühlt 5 Fäden, die weggehen in der zweiten Hälfte. Und das war mal für den ersten Watch ein bisschen zu viel.
Interessant, das ist mir gar nicht so vorgekommen. Ja. Ich finde es sehr interessant, weil bei der zweiten Hälfte dann tatsächlich der Diskussionsspielraum anfängt, wenn Travis Bickle quasi seine Weltanschauung anfängt auszuleben, die de facto ist, er als Taxifahrer bekommt des Nächtens immer den ganzen Schund an Menschen mit, der in New York so rumläuft und keiner macht was dagegen und das regt ihn halt extrem auf, sodass er selber quasi eine kranke Art von Selbstjustiz ausführen möchte. Aber quasi mit so dem Gedanken, naja, er macht ja das Richtige, er macht die Welt besser für andere, indem er quasi den Schund entfernt. Wo dann finde ich eben, das hatten wir schon, die Diskussion, der Vergleich zu Joker interessant ist, weil meiner Meinung nach Arthur Fleck eigentlich nur seinem Frust quasi Raum geben will und eigentlich nur was für sich selber besser machen will, indem er sich halt rächt. Aber beide machen es halt auf eine komplett falsche Art und Weise, weil mit Gewalt und außerhalb des Gesetzes und ja, das ist...
Ähnliche Grundaussage, ja, unterschiedliche Herangehensweise.
Ja, du hast gesagt, Filmen. Ja, tatsächlich kann man das so zusammenfassen. Ne?
Ich finde den Vergleich zu Fight Club tatsächlich viel interessanter bei Taxi Driver, weil ich finde, die sind eigentlich viel näher beieinander, als es Joker und Taxi Driver sind, weil wir eben, wie du sagst, bei Joker eben schon eine andere Motivation haben, auch wenn es im Prinzip den gleichen Output hat, ja. Ist es bei Fight Club dann doch schon was sehr Ähnliches, nur dass es bei Travis Bickle geht es halt mehr um Politik und um so in der Art die Oberschicht und bei Fight Club geht es dann halt mehr um eher Kapitalismus und die größten Unternehmen, aber wenn man dieses quasi die Gegner einfach als Metapher versteht, ist es eigentlich genau die gleiche Handlung.
Ja, ich glaube, ich muss mir Fight Club nochmal anschauen, weil das ist, glaube ich, Fight Club ist für mich, glaube ich, das, was Taxi Driver für dich ist. So, du fandest den ganz gut, aber er ist jetzt nicht mehr so stark im Kopf.
Ich glaube, Fight Club ist einer, ja, das kann gut sein, und Fight Club ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Also schauen wir den gerne mal gemeinsam. Ich hab den auch schon lange nicht gesehen und habe richtig Bock drauf eigentlich.
Ja, sehr gerne.
Super.
Ich möchte auch noch erwähnen, also so gut die Szene auch war, der Martin Scorsese, nicht ganz Cameo, die Szene von ihm,
ja.
der hat diesen Business-Typen so schmierig gespielt, ich habe dem Typen noch nie so sehr in die Fresse hauen wollen und insofern verstehe ich, glaube ich, Travis Bickle doch ein bisschen besser, als ich es zugeben möchte.
Lustig. Wir sind zeitlich schon relativ vorangeschritten, also ich hätte noch eine Sache, über die ich unbedingt gerne sprechen würde, das könnte ich mir aber auch noch für den Schluss aufheben. Für eine Sache haben wir vielleicht noch Zeit. Und dann würde ich wirklich zum Hauptthema kommen, sonst wird das eine lange Folge.
Wie du möchtest. Also ich habe noch viele Filme, die ich, wie gesagt, an anderer Stelle anbauen kann. Präsentiere sehr gern deinen.
Gut, dann will ich euch allen sagen, bitte schaut Severance. Ich habe es endlich geschafft, die Apple TV Plus Serie, die ich vor, 30 Folgen schon mal angefangen habe irgendwie und dann wie immer mittendrin gesagt habe, okay, ich schaue es jetzt nicht mehr aus irgendwelchen Gründen. Ich bin endlich damit fertig geworden, habe die letzten 6 Folgen oder so, die mir noch gefehlt haben, immer innerhalb von 2 oder 3 Tagen durchgeschaut.
Ja.
Und das ist, glaube ich, eine der besten Serien, die ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Severance, für die Leute, die sich von vor 30 Folgen nicht mehr dran erinnern können.
Wie mich.
Wie dich. Es geht um die Severance-Prozedur. Da wird ein Chip in dein Gehirn reingesteckt, der dafür sorgt, dass dein Arbeits-Ich und dein privates Ich zwei verschiedene Menschen werden. Mhm. Du kannst dich nicht an die Arbeit erinnern und du kannst dich in der Arbeit nicht an dein äußeres Ich erinnern. Und natürlich, ich will nicht zu viel verraten, ich glaube, es reicht das zu wissen, weil in dieser Firma geht dann natürlich nicht alles mit so rechten Dingen zu, wie man es vielleicht annehmen könnte. Und es entspinnt sich so ein riesengroßes Mysterium, was mich in bester Art und Weise an sowas wie die erste Staffel von Lost erinnert hat, wo man wirklich sagt, hey, das ist ein Mysterium, wo ich gecatcht bin, wo ich jede Folge wissen will, wie geht's weiter und was ist hier los und Severance schafft es auch extrem gut, jede Folge irgendwas zu bringen, wo man sagt, boah, ist das geil. weil oft ist es ja so, dass halt am Ende einer Staffel irgendwas passiert oder am Anfang einer Staffel und zwischendurch Leerlauf und Severance knallt da einfach jede Folge irgendwas gegen die Wand und du denkst, das gibt's ja nicht. Ganz, ganz, ganz große Empfehlung, hat auch einen ganz tollen Cast.
Ich wollte gerade sagen, der Hauptdarsteller, das Gesicht kennt man und sieht man oft, aber wie heißt denn der Typ nochmal?
Ich wollte es gerade nachschauen, weil mir fällt es gerade leider selber nicht ein. Den kennt man halt eher aus so Comedy-Geschichten. Ja. Und dem traut man eigentlich, das ist so ein bisschen diese Adam Sandler-Sache, so dem traut man eigentlich gar nicht zu, so ernstes Drama auch gut spielen zu können. Aber der macht das richtig, richtig gut. Ich schaue ganz kurz seinen Namen nach, weil ja, das wäre mir auch wichtig.
Wie mit uns, wir reden einfach nur in einem Podcast und deswegen traut man uns nicht zu, dass wir in Wirklichkeit die größten Künstler dieses Planeten sind.
Richtig, Adam Scott heißt er.
Adam Scott, genau. Genau.
Aber auch der restliche Cast ist super. John Turturro spielt genial, Christopher Walken hat eine kleine Rolle, der auch sehr gut reinpasst.
Bitte? Sicher als der Chef.
Tatsächlich nicht, nein.
Nicht?
Die Chefin wird von Patricia Arquette gespielt.
Ah.
Also der Cast, das ist halt nicht so, also Christopher Walken ist schon ein A-Lister, aber der Rest ist halt eher, wo man sagt, die sieht man jetzt nicht überall und sind nicht die präsentesten Gesichter in Hollywood, aber die liefern das alle schon genial ab und das ist auch wieder ein bisschen den Vergleich zu Lost zu ziehen. Du willst halt wissen, wie es mit den Figuren weitergeht. Ja. Und dieses Finale, boah, schaut Severance. Ich bin ganz, 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 ganz doll begeistert von dieser Serie.
Apple TV Plus.
Apple TV Plus. Ich sage immer bei Apple TV Plus, wenn wir drüber reden, ja, wenn man es hat, kann man sich's anschauen, muss man sich nicht extra dafür holen. Bei Severance sage ich, Leute, holt euch für einen Monat Apple TV Plus, schaut es runter, zahlt sich absolut aus.
Ne, vielleicht gebe ich ihm eines Tages die Chance.
Würde mich sehr freuen. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass dir diese Serie nicht gefallen wird.
Ja, ich glaube, gefallen werden uns einige der Filme, die wir jetzt in der Jahresvorschau besprechen werden, aber nicht alle.
Bestimmt nicht alle. Nein. Und im bestimmt nicht alle kommt, glaube ich, gleich der erste Film, den wir besprechen werden, mit rein, nämlich am 14.02. Madame Web. Im Spider-Verse angelegt. Stimmt das?
Ja, stimmt.
Sony Spider-Verse, Dakota Johnson als Madame Web, I guess. Ich habe den Trailer zur Hälfte gesehen und dachte mir,
ja, schaut extrem scheiße aus, kann man, glaube ich, auch einfach so überspringen, ist aber ein relevanter Kinostart.
Ist ein relevanter Kinostart, ja.
Am 14. Februar, sollten wir vielleicht noch dazu erwähnen, kommt der raus.
Habe ich das nicht gesagt?
Ich glaube nicht.
Ich glaube schon.
Vielleicht habe ich auch einfach nicht zugehört.
Das kann gut sein.
Ja. Dann geht's, da würde ich jetzt weitermachen, am 23. Februar, da kann man sich auch den Trailer schon anschauen, Drive Away Dolls. Ist vielleicht ganz interessant, weil es der neue Film von Ethan Coen ist, diesmal nicht mit seinem Bruder, also mit Joel Coen. Und ist so ein Action-Drama über zwei junge Mädchen, die eine Reise quasi der ein bisschen Selbstfindung und zum anderen des Entkommens antreten. Und dann allerdings irgendwie für eine Gruppe von Gangstern oder Kriminellen treffen. Ganz genau habe ich das nicht verstanden. Aber Matt Damon hat einen kleinen Auftritt, Pedro Pascal hat einen kleinen Auftritt. Und ich meine, allein mit den beiden hast du mich schon.
Ja, ich bin auch gespannt drauf, weil die Coen-Brüder oder in dem Fall Ethan Coen, die sind tonal irgendwie immer was komplett anderes oder und machen halt irgendwie immer das, worauf sie Bock haben. Ich bin gespannt, was das wird.
Ja.
Und da kommt ja auch bald, also schauen wir mal, was auch bald kommt. Am 29.02. habe ich schon gesehen, hast du noch nicht gesehen, The Zone of Interest. Ganz, ganz große Empfehlung von mir. Es geht um eine Nazi-Familie im Zweiten Weltkrieg, die an den Mauern von Auschwitz lebt. Und das ist eine sehr neutral erzählte Kritik an diesem, also natürlich Kritik an den damaligen Zuständen. Und wenn man den Magen dafür hat, auf jeden Fall rein da. Ich bin gespannt, wie der bei den Oscars abräumen wird. Ich hoffe, gut.
Der ist ja extrem oft nominiert bei den BAFTAs, weil es ja auch ein britischer Film ist. Ich freue mich auf den schon voll. Aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass der irgendwie sehr hart wird.
Ja, er ist halt in seiner Neutralität extrem hart. Ja. Ich glaube, ich habe das damals in der Kamerimarsch-Folge schon so besprochen, so wenn dann ein Nazi-Offizier ins Zimmer reinkommt, einfach den Plan auslegt und wirklich sehr neutral erzählt, so hey, ja genau, und da können wir jetzt eine zweite Konzentrationskammer bauen, weil das funktioniert dann besser und ist logistisch einfach gescheiter. So einfach, wie als würdest du jetzt ein Haus planen oder sowas. Das ist schon sehr, sehr befremdlich, aber auf eine sehr morbide Art und Weise auch total interessant.
Ja, interessiert bin ich auch. Ich hoffe, das wird nicht zu sehr ein Hin und Her.
Ach, wir schauen einfach mal.
Ja. Am 1. März, der wird auf Netflix kommen und da gibt es, glaube ich, auch schon einen Trailer, hast du gesagt.
Spaceman, ja.
Zu Spaceman mit Adam Sandler. Das ist endlich mal wieder Adam Sandler in einer seriösen Rolle, wo er einen Astronauten spielt, der auf dem Weg zur Venus ist und der Kontakt zur Erde bricht ab. Mhm. Und er hat quasi als Begleiter nur eine imaginäre Spinne.
gespielt von Paul Dano.
Und das ist so eine komische Prämisse, die aber, finde ich, auch extrem interessant ist.
Ich freue mich da sehr drauf, weil Adam Sandler in seriösen Rollen, wir haben es vorher, glaube ich, schon in irgendeinem Kontext kurz angesprochen, ich sehe den sehr gerne.
Ja, und was für mich den Film halt so unglaublich interessant macht, ist, dass Johan Renck die Regie übernimmt. Und der hat halt Regie geführt bei allen Folgen von Tschernobyl, der HBO-Serie. Und die fand ich unheimlich gut. Das finde ich eine der besten Serien, die ich jemals gesehen habe. Quasi auch von dieser Gravitas und von den Figuren her. Und wenn der da einen Space-Film macht, der sich wirklich ernst nimmt, dann glaube ich, könnte das wirklich ein toller Film sein.
Also ich hatte Spaceman bis jetzt irgendwie nur so als will ich mal sagen, semi, freue mich drauf im Kopf, aber irgendwie...
Ja, das ist der nächste Film für mich auf unserer Liste.
Irgendwie Spaceman habe ich vielleicht doch, also auch wenn ich mich drauf gefreut habe, ein bisschen unterschätzt, dass das doch wirklich was richtig Gutes werden könnte.
Also wie gesagt, für mich ist der USP-Punkt der Chernobyl-Regisseur.
Na, ich bin sehr gespannt, ja. Ich meine, am 1.3. kommt noch was raus, ja, Dune 2, ja. Irgendwas mit Sand, gell? Also,
das war meine Notiz, irgendwas mit Sand.
Ja, klar, wir haben es eh schon angesprochen. Dune 1 schaut es in dem Kino, Dune 2 kommt am 1.3. raus. Was soll man noch dazu sagen, was nicht schon gesagt worden ist? Gibt keinen Film, auf den ich mich dieses Jahr mehr freue. Das wird fantastisch.
Ja, also wie gesagt, ich meine, der erste Dune war ein Kinoerlebnis, das seinesgleichen sucht. Ich denke, also wenn Dune nicht im Allgemeinen, in der allgemeinen Popkultur so besonders unter Filmnerds so präsent wäre, dann würde ich privat nicht an den denken. Und ich finde, das ist leider Gottes ein sehr schlechter Aspekt von Dune. Deswegen schauen wir mal, was der zweite macht.
Ich finde das sehr schade. Ich kann mir vorstellen, dass du da vielleicht beim zweiten auch noch rumgerissen wirst. Mir fällt gerade ein, ich glaube, ich habe heute geträumt, dass Dune 2 schon rausgekommen ist und dass er richtig scheiße war. Jetzt fällt mir das gerade wieder ein. Das war wirklich ein Albtraum. Wir sind irgendwie im Kino gesessen und er war nach 20 Minuten vorbei und so, da ist ja jetzt nichts passiert. Wie im ersten.
Ja, hey. Nein, ich glaube, der wird schon ganz okay werden.
Der wird super, ja. Also.
Ein bisschen weniger Hoffnung habe ich am 29. März. Kurz nach meinem Geburtstag, wenn Ghostbusters Frozen Empire rauskommt. Trailer kann man auch schon schauen. Jetzt ist sogar unlängst erst der zweite Trailer veröffentlicht worden. Mir ist das zu groß. Jetzt wird ganz New York eingefroren und die alten Ghostbusters und die neuen. Ich meine, der Regisseur hat den 2015er Poltergeist gemacht, dieses Remake. Sprich, irgendwie, hast du den gesehen?
Nein.
Ich fand den voll kacke. Also ich habe irgendwie sehr wenig Hoffnung in Ghostbusters 2.
Ist Bill
also
Murray Frozen da dabei? Empire.
Entschuldige?
Ist Bill Murray dabei?
Ja, alle, also wirklich alle originalen Ghostbusters, außer Harold Ramis natürlich, der gestorben ist. Boah, ja. Ich weiß nicht.
Schauen wir mal, ja.
Also irgendwie, der erste hatte noch so einen gewissen Charme mit diesen jungen neuen Darstellern und Paul Rudd. Aber ich kann mir nicht vorstellen, vor allem wenn jetzt die Alten dabei sind, dass der da wirklich dass diese jungen Darsteller die Aufmerksamkeit und die Zeit bekommen, um ihre Figuren wirklich weiterzuentwickeln.
Ich glaube auch nicht, dass das was wird, aber wir werden ihn sehen und wir werden berichten.
Ja.
Da stand dann, du warst natürlich so lieb und hast die Liste geschrieben, ich habe sie wie in der Schule einfach nur abgeschrieben. Mickey 17, aber du hast das Datum rausgestrichen.
Ja,
was bedeutet das?
Das wäre der neue Film von Bong Joon-ho gewesen mit Robert Pattinson in der Hauptrolle über einen Klon, der quasi auf so einem fremden Kolonialschiff für Missionen eingesetzt wird, wo eine hohe Sterbewahrscheinlichkeit ist. Und dann überlebt er quasi eine Mission und dann ist dieser Klon, der quasi zum Sterben geboren worden ist, am Leben und muss halt damit umgehen. Der wäre auch am 29. März gestartet, aber dem wurde quasi das Startdatum entzogen. Der ist momentan nicht ganz liegt auf Eis, aber es gibt halt keinen Starttermin dafür. Ich weiß nicht, ob der einfach noch nicht fertig war oder ob der mehr Zeit braucht, um irgendwelche Sachen zu ändern. Aber der schwebt jetzt momentan so ein bisschen im Kosmos der Fragezeichen.
Okay.
Stattdessen hat den Starttermin Godzilla X Kong, The New Empire, bekommen.
Ist ja ein sehr guter Vertreter.
Ja, auf den freue ich mich tatsächlich. Da gehe ich mit meinem Schwager rein und das wird einfach nur brumm, bam, bumm werden. Da habe ich irgendwie Bock drauf.
Deine Liebe zu Kaiju, Gerard Butler und Rocky, wir werden nie erfahren, woher das kommt.
Es ist eine schöne Trilogie. Wobei Rocky da noch am ehesten Qualität hat.
Naja, ich meine, es gibt auch ein paar gute Kaiju-Filme. Also ich
es gibt auch ein paar gute Gerard Butler-Filme.
Nenn mir einen.
Also Kaiju-Filme. Ja.
Ja, ja. Was auf jeden Fall nicht gut wird, weil Godzilla vs. Kong, X-Kong, was? The New
Godzilla
Empire?
Godzilla, X-Kong, The New Empire.
So ein Scheiß-Titel.
Ey, der Trailer schaut so geil aus.
Ja, Rebel Moon 2 wird auch geil, oder?
19. April.
19. April.
Ich habe den ersten Film so langweilig gefunden, den ersten Zack Snyder.
Ich habe meine Couch geputzt, wie ich den ersten Film geschaut habe. Ich glaube, das war spannender als der Film. Also ich bin mal, ach Gott, ich habe den... Ja, ich weiß nicht, Rebel ob ich Moon. Den schauen will. Also irgendwie...
Ja, den kann man schnell abhaken. Also ja. Ich werde ihn mir, glaube ich, nicht anschauen.
Ja.
Aber ich freue mich schon sehr. Und da sind wir jetzt Ende April, am 26. April, bei Civil War. Und leider geht es nicht um Captain America und Iron Man. Ist der neue Film von Alexander Garland, der den geschrieben hat und auch inszenieren wird. Und ist ein Action-Thriller, wo man auch den Trailer schon sehen kann, über ein Amerika in der nicht so fernen Zukunft, das kurz vorm, also schon ein bisschen im und kurz vorm absoluten Bürgerkrieg steht. Es dürfte ein sehr politischer, sehr aktueller Film sein, der, wenn er von Alexander Garland auch sehr sozialkritisch geschrieben wird, aktueller ist als jemals zuvor, in dem Kirsten Dunst und Jesse Plemons, nein, Jesse Plemons ist ein Soldat und Kirsten Dunst ist eine Reporterin, die eben mit ihrem Team quasi durch die Staaten reist, um nach, ich glaube, Washington zu kommen. Und das ist halt extrem gefährlich, weil in manchen Bundesstaaten werden Journalisten quasi erschossen, wenn man sie nur sieht. Und ich glaube, das wird ein sehr, sehr packender Thriller.
Jesse Plemons und Kirsten Dunst hatte man schon mal gemeinsam, oder?
In The Power of the Dog.
Power of the Dog, genau.
Aber die sind ja verheiratet.
Ah, wirklich?
Ja, ja, die sind ein Ehepaar.
Ach, das ist ja lustig. Ja. Funny.
Ich freue mich sehr, dass Jesse Plemons so eine Karriere macht mit Killers of the Flower Moon und Irishman und Power of Dog.
Ich finde das sehr lustig. Mir ist da damals schon in Breaking Bad, auch zu einer Zeit, wo ich noch nicht wirklich auf sowas geachtet habe, sehr positiv aufgefallen, irgendwie als sehr herausstechend. Also super.
Und mich freut auch, der Film ist zum einen von A24. Und hat ein Budget von 50 Millionen Dollar. Und ich glaube, mit 50 Millionen Dollar kannst du echt Schauwerte machen. Also was ich halt sehe, was im Trailer schon angedeutet wurde, ist ein Washington im Krieg. Und das ist ein Bild, ich glaube, das ist cool, wenn sie das wirklich so umsetzen.
Boah, ich liebe A24 einfach. Sie holen auch einfach wieder diesen Mid-Budget-Blockbuster zurück. Ja. Fantastisch. Sehr gut. Auch am 26.04., wow, wie ist ein Orga-Tag, kommt Challengers raus von Luca Guadagnino.
Guadagnino.
Spaghetti. Das, glaube ich, eher auch dein Ding, also bitte.
Ja, finde ich schade, dass du mit dem nicht so viel anfangen kannst. Das ist der Regisseur, der das Suspiria-Remake gemacht hat, Call Me By Your Name, den du ja auch gesehen hast, und Bones and All vor 2 Jahren.
Was? Vor 2 Jahren war das, ja.
Vor 2 Jahren. Mhm. Und ist eine romantische Komödie mit Zendaya als quasi eine Frau, die begehrt wird von 2 Tennisspielern. Mit dem einen ist sie zusammen, der andere ist ihr Ex. Und die sind halt in so einer ganz toxischen Dreiecksbeziehung. Die beiden Tennisspieler spielen auch gegeneinander. Sprich, da gibt es so viel Konfliktpotenzial. Und das bisschen, was man schon gesehen hat, schaut sehr erotisch aus. Schaut richtig, richtig toxisch und dreckig aus. Aber ich weiß nicht, Luca Guadagnino ist für mich ein Mann, der noch nie einen schlechten Film gemacht hat. Insofern würde es mich doch sehr wundern, wenn Challengers nicht auch toll wird.
Ja, der wird sicher super. Und das ist auch ein grandioser Regisseur. Bei mir ist da eher so das Ding, dass ich kann seinen Filmen allen was abgewinnen. Und ich sehe total, dass die großartig sind. Aber sie catchen mich oft nicht so.
Schade.
Wobei Call Me By Your Name schon sehr, sehr gut war. Naja. Aber irgendwie ist trotzdem was in mir, wo ich sage, so irgendwie, ich freue mich drauf, aber das ist jetzt nicht so was, wo ich sage, boah, ich kann es kaum erwarten, bis Challengers rauskommt.
Aber ich freue mich, dass der in so einem hohen Tempo Filme macht.
Ja, das stimmt. Und um meinen erhabenen Geschmack noch weiter auf die Probe zu stellen, worauf ich mich sehr freue, ist The Fall Guy am 3.5.
Am 3.5.
Am 3.5.
Anfang Mai. Ja, der neue Film von David Leitch.
Genau, Ryan Gosling als
Stuntman.
Mehr muss man eigentlich nicht wissen, oder?
Nee, ich meine, wer Bullet Train gesehen hat, weiß eh, in welche Richtung das geht.
Ja.
Und der Trailer ist ja absolut verrückt.
Das ist ein Wahnsinniger. Der schaut richtig gut aus. Das ist halt so ein Film, der wird dir wahrscheinlich nicht lange im Gedächtnis bleiben, aber das könnte so ein richtig toller Action-Blockbuster werden, der einfach Spaß macht, wo du reingehst, eine gute Zeit hast, rausgehst und dann vielleicht auch nicht mehr wirklich dran denkst.
Ich glaube, das wird so ein bisschen sein wie bei Nice Guys, dass Ryan Goslings komödiantisches Talent mal wieder zutage kommt. Weil ich meine, es geht darum, dass er als Stuntman in einem Film von Emily Blunt, die quasi im Film die Regisseurin ist, einen Schauspieler finden muss und dann quasi einem Komplott auf die Schliche kommt und sich da durchboxt und alles. Und er schaut so unglaublich übertrieben aus. Ich denke an die letzte Szene im Trailer, der leider ein bisschen zu viel verrät, also den vielleicht nicht anschauen. Aber ich weiß nicht, ich habe so viel Bock auf diesen Film und finde es schade, dass man da noch bis Mai warten muss.
Ja, Ryan Gosling in Komödien ist immer eigentlich ein Garant dafür, dass es super wird.
Ja.
Ich unterschätze das eigentlich immer, wie viel Comedy der macht. Also ich habe Ryan Gosling irgendwie immer nur so als ernsten Schauspieler im Kopf. Dabei hat er eigentlich wahrscheinlich eh gefühlt die Hälfte seiner Filme in Komödien oder zumindest Romanzen oder sowas in die Richtung mitgespielt.
War ja Crazy Stupid Love,
Barbie,
ja, Nice Guys.
Jetzt das, also da ist schon gut dabei auf jeden Fall.
Gangster Squad war auch eher auf der lockeren Seite.
Grey Man, wenn du das Komödie sehen
willst. Ja, überhaupt nicht. F. Gary Gray, glaube ich. Der macht doch noch irgendwo einen Film auf dieser Liste, wenn ich mich nicht täusche.
Ach.
Aber der nächste, auf den freue ich mich schon sehr, aber ich habe auch ziemlich Schiss vor Kingdom of the Planet of the Apes. Auf Deutsch
irgendwas mit Affen.
Planet der Affen, New Kingdom, komischer Titel. Der startet am 24. Mai. Und ich liebe die Planet der Affen Trilogie, diese neue mit Andy Serkis. Der Film spielt jetzt 300 Jahre nach dem Film und behandelt quasi die Geschichte von zum einen Proximus Caesar, dem Anführer der Affen momentan, in einem Setting, das dann schon sehr an den 1968er Planet der Affen erinnert. Also die Affen haben wirklich eine große Zivilisation, können alle sprechen. Die Menschen sind wirklich nur noch ganz stumpfe Tiere, mehr oder weniger. Und dann geht es eben um einen jungen Affen und Noah, quasi eine Menschenfrau, die so ein bisschen das Vermächtnis von Caesar aufdecken müssen. Quasi das, was die Affen jetzt glauben, ist ziemliche Propaganda. Menschen alle scheiße und Affen sind riesige Spezies. Hat tatsächlich irgendwie so ein bisschen Kritik auf Rechtsextremismus, wenn du so willst.
Wirklich?
Naja gut, die Planet der Affen Filme sind ja dafür bekannt, dass sie sozialkritisch sind. Und quasi der muss jetzt so ein bisschen die Vergangenheit der Affen erfahren. Klingt an sich alles voll geil, aber ich meine, Wes Ball als Regisseur, der hat die Maze Runner Filme gemacht, ist jetzt nicht unbedingt der Garant. Ich tritt halt auch in die Fußstapfen von Matt Reeves und das ist halt auch eine Aufgabe. Und ich finde, die Effekte vom 2017er Planet der Affen Survival schauen im Trailer fast besser aus als der Trailer zum Film da jetzt. Kann natürlich noch nicht fertig CGI sein, was wir da zu sehen bekommen. Ja, ich bin ein bisschen nervös.
Ich glaube, du kannst ein bisschen nervös sein. Vielleicht wiederholt sich das Indiana Jones Debakel vom letzten Jahr nochmal mit einem Franchise, das du sehr gerne hast.
Ja.
Ich glaube, die nächsten zwei Sachen lassen sich relativ schnell abhaken. Zum einen auch am 24.05. Orga-Kinostart-Tag mit Furiosa, oh ja, dem Sequel zu Mad Max Fury Road.
Nein, dem Prequel.
Prequel? Oh, okay. Ja.
Nicht Sequel, naja, Anya Taylor-Joy ist bedeutend jünger als Charlize Theron.
Das ist ein Punkt, ja. Freue ich mich drauf. Schauen wir mal, was wird.
Ich meine, George Miller spricht dafür, das CGI und Chris Hemsworth spricht ein bisschen dagegen.
Ja, und dann am 6.6. mit Ballerina, also im John Wick-Universum angesiedelt. Stimmt das?
Genau, Spin-off mit Ana de Armas, wurde zum Teil auch in Wien gedreht. Ich bin positiv gespannt. Norman Reedus soll vorkommen, was mich immer freut. Schauen wir mal.
Könnte beides gut werden, könnte beides schlecht werden. Wir hoffen aufs Beste.
Ja. Aber dann wird es durchaus interessanter, und zwar am 13. Juni. Quasi ist ein bisschen der Beginn der Sommerblockbuster, wenn du so willst. Alles steht Kopf 2 kommt da nämlich raus. Oder Inside Out 2. Und mir hat der erste ja schon sehr gut gefallen.
Ja, der erste ist, würde ich sagen, vielleicht sogar bis zu Soul wahrscheinlich der letzte richtig grandiose Pixar-Film, für mich persönlich. Also nach Inside Out kam eigentlich nichts mehr, was ansatzweise an dieses Level kommen ist, halt bis zu Soul.
Ja.
Und ich habe ein bisschen Angst, dass Pixar jetzt wieder so sich auf dieses Sequel-Ding ausruht, wie schon zu der Zeit von Incredibles 2 und Findet Dory und was hast du jetzt gesehen?
Wish meinst du?
Toy Story 4 war.
Ach so.
Da gab es ja auch so eine Zeit, wo für jedes Jahr ein Sequel rauskam. Ich weiß nicht, ob es Inside Out 2 braucht, aber ich gebe ihm vielleicht the benefit of the doubt. Schauen wir mal.
Naja, ich denke mal, mit dem Pubertät des Mädchens, mit der Pubertät des Mädchens unter diesen neuen Figuren, Anxiety, die ja im Teaser schon ganz sympathisch war. Ja. Ich glaube, das könnte an den ersten Teil rankommen.
Ja, das ich habe ein bisschen die Angst, dass es wieder ein bisschen zu sehr diesen Zeitgeist einfängt, in dem wir gerade drin sind und dass das vielleicht ein bisschen zu wenig Kreativität drinnen hat, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Ja, ich mich auch.
Am 21.06. haben wir The Bike Riders.
Yes. Ich weiß nicht, ich bin da so semi-gespannt drauf. Wird ja ganz heiß gehandelt als so ein Film, der dann später in der Award-Season nächstes Jahr wieder präsent wird. Worum geht's? Es ist eine Geschichte über eine Bike-Gang. Wird wahrscheinlich so ein bisschen Easy Rider sein. Also ich stelle mir vor, als so einen Mix aus Easy Rider und Nomadland, von dem, was ich gehört habe. Mhm. Ich meine, der Cast ist Hammer. Austin Butler, Jodie Comer, Michael Shannon.
Ja.
Dann natürlich eindeutig, wer soll in einem Film wie Bike Rider vorkommen? Norman Reedus wieder.
Ah ja, wirklich, das habe ich schon wieder vergessen. Also das gibt's eigentlich gar nicht. Wie kann er denn so getypecastet werden?
Gut, aber das ist ja, wenn er vielleicht mal seine Frisur ändert, die er seit 20 Jahren hat, wird er nicht immer als den Norman Reedus-Typ gecastet.
Ja.
Aber hey, Tom Hardy auch wieder.
Ja, kann man sehr gespannt, glaube ich, drauf sein. Wie sehr freust du dich auf A Quiet Place Day One am 28.06.?
Überschaubar. Same. Ich meine, wir haben im zweiten A Quiet Place ja schon die Anfänge der Invasion mitbekommen. Ich weiß nicht, ob man das auf einen ganzen Film strecken kann. Aber ich meine, der Regisseur ist der Typ von Pig.
Wirklich?
Ja. Und das ist irgendwie so ein Mix, den finde ich sehr spannend. Ist tatsächlich nicht der spannendste Mix. Der nächste Film, den ich gleich vorstellen werde, ist noch ein bisschen besser. Aber Lupita Nyong'o als Hauptdarstellerin ist toll. Joseph Quinn und Alex Wolff sind toll. Das sind so ein bisschen, ich glaube, das wird so ein Film, der diese Jungstars jetzt ein bisschen weiter pushen kann. Und ja, also A Quiet Place 1 ist richtig cool, der zweite war ein bisschen schwächer. Schau mal, wie jetzt dieses Prequel zustande kommt.
Ja.
Auf den dritten bin ich dann tatsächlich gespannt, weil der wird dann nicht mehr von John Krasinski inszeniert.
Auf den dritten?
Naja, das ist jetzt ein Prequel, aber es kommt ja auch noch A Quiet Place 3 irgendwann. Ach,
Mann. Also ich hätte nie gedacht nach dem ersten, dass das einfach ein Franchise wird. Das irgendwie, das nervt mich schon wieder ein bisschen, weil den ersten fand ich wirklich toll und alle, also den zweiten fand ich eigentlich schon scheiße. Also ich weiß nicht, lasst das doch gut sein.
Lustigerweise wird der zweite von sehr vielen Leuten sehr gemocht.
Ja, verstehe ich nicht.
Von mir sehr gemocht, der Twisters-Film, damals mit Bill Paxton, ne? Jetzt am 19. Juli kommt Twisters, das Sequel. Also ich meine, Katastrophenfilme sind eh, wann war der letzte Katastrophenfilm? Geostorm 2017?
Na, wie hieß der Jared Butler-Film?
Greenland. Ja, stimmt tatsächlich, aber ist auch schon wieder fast 4 Jahre her.
Ja.
2020.
War es 20 oder 19?
20.
20, okay.
Den fand ich eigentlich ganz leibend, aber Gerard Butler. Und das Witzige ist, Twisters, wo wahrscheinlich einfach mehr Tornados vorkommen, ist von Lee Isaac Chung, der Minari gemacht hat. Dieses Familiendrama mit Steven Yeun.
Was?
Und da, also was das für ein Mix wird, da bin ich extrem gespannt drauf.
Okay, dann freue ich mich doch ein bisschen drauf. Also das klingt ja so dumm.
Aber wenn du nur einen Film über mehrere Riesentornados hättest, würdest du dich nicht freuen? Hast du den originalen Twister gesehen?
Ich glaube nicht, nein.
Der ist ja auch schon ein bisschen trashig, aber der ist ja so geil. Die fahren sie im Auto an einem Tornado vorbei und eine Kuh fliegt einfach vorbei.
Nein. Nein, das machen die nicht.
2 Minuten später, noch eine Kuh. Hey, da ist noch eine Kuh. Ich glaube, das war dieselbe. Also Twitter ist halt in dieses Katastrophenfilmphase reingekommen, wo man halt mit CGI gespielt hat damals.
Voll, das war so Anfang der 90er, gell? Ah, 2000er?
Ich glaube Anfang 2000er.
Okay.
Aber ich weiß nicht, ich mag Twister sehr gerne und deswegen freue ich mich auch auf Twisters.
Naja, man hat bei Alien funktioniert, einfach ein S dran zu hängen, muss da auch gehen.
Ich hätte es ja so lustig gefunden, wenn sie diesen selben Move wie James Cameron gemacht hätten, ne? Der ja laut Gerücht quasi bei dem Studio-Meeting auf ein Whiteboard Alien geschrieben hat, dann ein S hinten zugefügt hat und dann quasi 2 Querstriche gemacht hat, um das S zu einem Dollar-Symbol zu machen. Und das sehe ich bei Twisters genauso.
Das Dollar-Symbol könntest du, glaube ich, auch fast machen bei Deadpool 3.
Ja. 26. Juli.
Das ist, glaube ich, so mitunter vielleicht die letzte Hoffnung für Marvel, dass die da noch irgendwie Schwung aufbringen, weil wenn Deadpool 3 nichts wird, dann war es das, glaube ich.
Ja, ich meine, japanische Plot-Zusammenfassung ist ja schon rausgekommen. Der Film, der das MCU verändern wird für immer.
Ah, das haben wir nicht schon 5-mal gehört.
Naja, aber ich meine, ja, Sean Levy, weiß ich nicht, was ich von dem als Regisseur halten soll. Habe ich keinen seiner Filme gesehen, weder The Adam Project noch Free Guy.
Oh, die waren beide okay.
Ja.
Also Adam Project hatte so das Herz am richtigen Fleck und Free Guy war, mit was kann man den vergleichen? Ist auch irgendwie so ein bisschen ein Action-Blockbuster, der Spaß gemacht hat, aber nicht so besonders war. Also schauen wir mal, bin ich eher semi-begeistert.
Naja, ich meine Deadpool und Wolverine. Die ganzen Leaks, die rausgekommen sind, die ich jetzt nicht vorwegnehme, kündigen ein unglaubliches Multiverse- und Cameo-Massaker an.
Ja.
Und nachdem ich nicht glaube, dass das auch nur im Ansatz eine wirklich tiefgreifende Geschichte sein wird, wie zum Beispiel bei Logan, will ich einfach nur stumpfes Cameo abklappern, will, dass da so viele Leute vorkommen wie nur möglich und will, dass das Spaß macht, weil es wird halt keine würdige es wird kein würdiger Nachfolger von Hugh Jackmans Wolverine.
Davon kannst du auf jeden Fall ausgehen. Ja. Wir sind schon relativ spät in der Zeit. Wollen wir die nächsten Filme, wo auch das Startdatum eigentlich eher nur so semi ernst genommen werden kann, finde ich, weil wer weiß, was bis in September, Oktober passiert. Wollen wir die ein bisschen zügiger machen, dass wir da noch alles reinbekommen oder gehen wir auf die Überlänge?
Machen wir es doch ein bisschen zügiger.
Machen wir es ein bisschen zügiger. Trap am 2.8., der neue Shyamalan-Film. Ich habe die letzten zwei verpasst, aber ich freue mich drauf.
Das ist ein bisschen sehr zügig.
Ja.
Okay. Machen wir es mal schneller.
Ja.
Neue M. Night Shyamalan werden wir abwarten. Ein Film dann, auf den du dich sehr, sehr freust. Alien Romulus. Der kommt am 16. August.
Sehr, sehr freuen ist vielleicht übertrieben gesagt. Ich sehe da ein ähnliches Problem wie bei Indiana Jones 5, dass ich von Haus aus sage, okay, ich halte mich emotional fern von dem und warte drauf, bis ich im Kino sitze, um mich dann im besten Fall positiv überraschen zu lassen. Ja, ich glaube nicht, dass das was wird, aber wäre natürlich super.
Aber von Fede Alvarez, der Don't Breathe und das Evil Dead Remake gemacht hat.
James Mangold hat auch Logan gemacht.
Ja.
Das kannst du leider nicht mehr so nehmen bei Disney-Produktionen.
Touché. Am 30. August kommt dann noch ein Film aus dem Sony-Universum, der zweite von drei Spider-Man-Filmen, Kraven the Hunter. Schaut, finde ich, relativ belanglos aus.
Ist eigentlich interessant, dass das MCU jetzt Vollgas runterfährt und nur Deadpool 3 macht und wir dann drei Spider-Man-Filme bekommen dieses Jahr.
Keinem von denen Spider-Man vorkommt.
Ja. Komisch, aber im Spidey-Wars auf jeden Fall stattfindet. Beetlejuice 2 am 6.9. Ich habe den ersten nicht gesehen, ich habe da gar keinen Bezug dazu.
Ich fand den eigentlich ganz nett. Ich hoffe, dass Michael Keaton mal wieder ausrasten wird, weil der ist als Beetlejuice halt schon richtig leibend.
Ja.
Interessanter dadurch eher am 4. Oktober Joker Folie à deux.
Ich finde es sehr schön, dass du diesen Namen ausgesprochen hast.
Wieder von Todd Phillips, anscheinend ein Musical/Thriller. Joaquin Phoenix, Arthur Fleck trifft auf Harley Quinn, gespielt von Lady Gaga.
Freut mich geil. Sehr drauf.
Bin ja, sehr gespannt.
Also super.
Dann, das ist eher was für mich. Am 25. Oktober kommt ein Wolfman-Remake wieder raus. Einer dieser Universal-Horror-Filme. Wäre ursprünglich Ryan Gosling Hauptdarsteller gewesen, aber der ist jetzt ausgestiegen und produziert nur noch.
Okay.
Ärgert mich sehr. Aber ist von Lee Whannell und der hat schon Der Unsichtbare gemacht, 2020, den ich nett fand.
Lee Whannell, hat er nicht auch den ersten Saw gemacht?
Den ersten Saw?
Ja.
Der erste Saw ist nicht von Lee Whannell.
Nicht?
Der ist von James Wan.
Ja, James Wan, aber was verwechsel ich denn da jetzt?
Also, weiß ich nicht.
Bild mal ein, dass der da auch irgendwie mit dem Drehbuch oder so mit dabei war.
Komisch.
So.
Aber dann erzähle ich kurz weiter, dass am 8.11. eben dieser dritte Film kommt aus dem Spidey-Universum, Venom 3, von Tom Hardy, der auch mitgeschrieben hat. Bin sehr gespannt, was das wird. Und Chiwetel Ejiofor, den man ja als Mordo in Doctor Strange kennt, hat einen Auftritt. Sprich Multiversum, Neubesetzung, keine Ahnung.
Und stimmt schon, Lee Whannell hat den ersten Saw geschrieben.
Witzig.
Ja.
Dann, also mach du jetzt vielleicht mal wieder weiter.
Bei Venom 3 waren wir gerade, stimmt?
Genau.
Okay, dann gehen wir jetzt zum 22.11. Ich glaube, die Startdaten sind da echt relativ wertlos. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die dann alle wirklich so bleiben werden, aber jetzt steht es halt schon mal so da. Gladiator 2.
Auf den freue ich mich schon sehr.
Ich muss echt mal den ersten schauen. Es ist wirklich frech, dass ich den noch nicht gesehen habe.
Ja, Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Connie Nelson. Wenn der in die Schauweite des ersten rankommt, geil.
Ja, vielleicht war Napoleon ein bisschen so die Vorbereitung von Ridley Scott für Gladiator 2.
Ich hoffe doch sehr.
Schauen wir mal.
Dann am 13. Dezember ein animierter Herr-der-Ringe-Film, The War of the Rohirrim, der die Vorgeschichte von eben Rohan erzählt und einem Krieg, unter anderem auch quasi von dem König, der dann Helms Klamm gebaut hat.
Wird das nur ein Film oder werden das mehrere?
Ist jetzt nur ein Film angekündigt.
Mhm, kann man sich, glaube ich, auch darauf freuen.
Also ich mich auf jeden Fall.
Und worauf ich mich sehr freue, wäre super, wenn das rauskommen wird, wirklich, wäre am 25.12. der neue Jordan Peele-Film. Aber irgendwie bin ich da seelisch schon so eingestellt, dass der nicht dieses Jahr rauskommen wird.
Ja, ich meine, Dezember ist noch so weit weg und man weiß auch noch nichts über den Film. Ich bleib gespannt. Mhm. Aber er hat schon im Conan und Brian Needs a Friend Podcast vor ein paar Wochen angekündigt, dass die Vorbereitungen laufen.
Die Pre-Production.
Ja, genau.
Okay.
Und dann der letzte Film, auch am 25.12., wenn es so war, ist das Nosferatu-Remake von Robert Eggers, auf das ich mich auch schon extrem freue.
Das wäre natürlich verrückt, wenn wir einen neuen Jordan Peele und einen neuen Robert Eggers dieses Jahr bekommen würden. Ja.
Und jetzt muss ich mal ganz kurz, ganz schnell reden, weil es gibt viele Filme, die kein Startdatum haben, die vielleicht dieses Jahr noch kommen könnten. Das It Follows Remake They Follow und Flower Whale Street, beides von David Robert Mitchell. The Movie Critic, der neue Tarantino-Film, Apex, der neue Joseph Kaczynski-Film über Rennfahrer mit Brad Pitt, Evil Does Not Exist, neuer Film von dem Drive My Car-Typen, Mother Mary, der neue Film von David Lowery, Kind of Kindness, vielleicht der neue Yorgos Lanthimos, würde mich doch wundern, wenn der rauskommt, Queer, wieder von Luca Guadagnino mit Daniel Craig, schaut auch sehr cool aus, A Love Me von Andy Zucchero, A Hitman von Richard Linklater, der dritte Teil dieser X-Reihe Maxine, Havoc von Gareth Evans, der ja immer diese geile Action macht, Megalopolis mit Adam Driver von Francis Ford Coppola, auf den ich mich auch schon extrem freue, der ja jahrelang in der Production-Hölle war, und der kommt fix, Handling the Undead, ein sehr spannender Film über quasi Leichen, die wieder zum Leben kommen, aber nicht als Zombies.
Das war sehr schnell. Ich bin begeistert, wie gut du das jetzt runtergerattert hast.
Und am 23. Februar die neue Staffel Bad Batch. Geile Star Wars Animationsserie. Ich konnte es mir nicht verkneifen.
Super. Ich hoffe, da schummelt sich irgendwo noch die zweite Staffel von Severance mit rein. Aber ich glaube, das kann ich vergessen.
Ja. Aber das war die Jahresvorschau. Bist du zufrieden so mit dem, was kommt?
Ich bin, also, bevor wir das gemacht haben und bevor wir das wirklich so nieder, oder bevor du das so richtig niedergeschrieben hast, war ich irgendwie so ein bisschen semi-begeistert, sage ich jetzt mal, weil ich mir dachte, ach, so viel kommt da irgendwie nicht raus. Aber wenn ich mir das jetzt so anschaue und so sehe, wie zum Beispiel am 26.04. kommt Civil War und Challengers, dann kommt am gleichen Tag Planet of the Apes und Furiosa, kurz danach Inside Out 2. Also es ist schon viel da und ich glaube, das könnte ein tolles Jahr werden, wenn die Filme abliefern.
Und vor allen Dingen auch für kleine Filme.
Ja.
Also kleine, überschaubare kleine Filme.
Ja, also ich meine, es gibt dann so ein paar Hoffnungsträger für mich, wo ich sage, hey, wäre super, wenn Joker 2 was wird, wäre sehr enttäuscht, wenn es nichts wird, aber das kann man im Vorhinein eh nicht wissen und sowas wie Mickey 17 wird sicher super. Also ich glaube, wir haben ein sehr, sehr, sehr gutes Filmjahr vor uns.
Der Film, auf den du dich am meisten freust?
Ja.
Die und zwei wahrscheinlich.
Natürlich, ja.
Ich glaube, bei mir ist es Kingdom of the Planet of the Apes.
Oh Gott, halt
mit dieser Skepsis.
Du machst den gleichen Fehler wie bei Indiana Jones, du bist so ein Dodel.
Ja, also Planet Affen. Ich lese doch gerade ein Buch, ein Sachbuch über die Entstehung der Filmreihe.
Ja. Naja. Naja, ich hoffe das Beste, vielleicht wird es ja super, ich würde es da sehr gönnen.
Ja.
Und vielleicht schaffe ich es bis dahin ja auch endlich, diese Trilogie zu schauen.
Wahrscheinlich nicht. Und den Originalen mit Charlton Heston.
Muss ich den Original auch sehen?
Ja.
Na.
Bevor wir jetzt allerdings den Podcast mit einer kleinen Filmempfehlung am Ende noch beenden, habe ich doch eine kleine Hausaufgabe. Und zwar wird dieser Podcast ja über ein Jahr laufen, sprich 4 Quartale. Und wir haben beschlossen, dass wir gegen Ende des Podcasts eine Folge über Comics machen. Und in dieser Recherche bekommst du pro Quartal einen Comic von mir als Hausaufgabe.
Ich bin begeistert.
du weißt das eh schon, wir haben es ja besprochen.
Ja.
Und der erste Comic, den ich dir für die nächsten 3 Monate aufgebe, ist Understanding Comics. Ich halte ihn gerade in den Händen. Ist ein Comic-Sachbuch, als Comic selber gezeichnet, von Scott McCloud und erzählt die Psychologie von Comics und wie denn das wirklich funktioniert und dass das sehr viel mehr ist als einfach nur stumpfe Kinderliteratur. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Einstieg, um dir mal wirklich das Medium auf eine seriöse Art und Weise näher zu bringen.
Das ist sehr interessant. Irgendwie hatte ich das jetzt gar nicht am Schirm, dass du mir sowas gibst, obwohl wir erst vor 3 Wochen drüber gesprochen haben oder ja. So. Ich freue mich da sehr drauf. Ich glaube, auf die Comic-Folge freue ich mich und auch ein bisschen in diesem Medium einzutauchen, weil bis jetzt habe ich weiß nicht, 100 Seiten vom Walking Dead Comic lesen und das ist so mein Bezug zu Comics.
Ja.
Beziehungsweise Mangas damals ein bisschen mit One Piece, aber auch nicht wirklich. Also bin gespannt, was das dieses Jahr wird. Vielleicht fällt mir bis nächste Folge ja auch irgendwas ein, was ich dir als Hausübung geben kann.
Ich wollte gerade sagen, ich habe mich ja gewundert, dass du mir dieses Zuckerl gibst, dass ich dir Comics aufgeben darf, ohne irgendeine Gegenleistung.
Ja, also ich freue mich ja selber ein bisschen drauf, mich da rein zu tigern. Also insofern ist das voll okay für mich.
Es ist ein bisschen die Revanche dafür, dass du mich quasi Musikkonzerten näher gebracht hast.
Richtig, ja. Genau.
Na gut, jetzt stell du doch mal diese Empfehlung vor, weil darunter kann ich mir immer nur so semi was vorstellen.
Ja, also wir dachten uns, oder ich glaube, der Gedanke kam von mir, dass wir sagen, hey, die Filmhausaufgabe gibt es nicht mehr. Wir haben nichts mehr, was wir uns gegenseitig aufgeben und irgendwas als Abschluss von einer Folge wäre halt trotzdem sehr nett, um nicht immer nur mit dem Thema die Folge zu beenden. Und da dachte ich mir dann so eine Filmempfehlung, einfach für euch da draußen zu sagen, vielleicht mal folgenspezifisch, vielleicht mal einfach irgendwas, ein Film oder eine Serie oder ein Comic, was uns gerade irgendwie in den Sinn kommt, was ihr unbedingt sehen müsst da draußen. Quasi eine kleine Filmhausaufgabe oder Filmempfehlung für euch.
Eher Empfehlung.
Ja. Ihr müsst sie schauen bis nächste Folge.
Was empfiehlst du denn dem Zuschauer und der Zuschauerin?
Ich glaube, ich werde versuchen, das Ganze immer ein bisschen folgenspezifisch handzuhaben. Mhm. Einfach, weil ich es dann ein bisschen interessanter finde und auch ein bisschen nachdenken muss, was ich gebe und nicht einfach Dune oder so sagen kann.
Ja.
Aber in diesem Fall sage ich Dune.
Oh, wie kreativ.
Also ich muss das nochmal eindrücklich sagen. Dune 1 im Kino ist meine Empfehlung diese Woche. Das ist was ich nicht eindrücklicher sagen könnt, dass ihr das unbedingt schauen müsst oder solltet und das nicht verpassen dürft, wenn ihr die Möglichkeit dafür habt, das zu schauen.
Läuft aber auch auf Netflix.
Läuft auch auf Netflix, aber meine Empfehlung geht dahingehend tatsächlich dahin zu sagen, schaut es euch in IMAX an, ihr habt die Möglichkeit noch einmal, die wird wahrscheinlich, vielleicht kommt es nochmal, wenn ein theoretischer Dune 3 kommt, aber so schnell wird das nicht mehr passieren, nehmt das wahr.
Sehr schön. Meine Empfehlung ist auf Disney Plus zu sehen und ist das Musical Hamilton. Ist eine 2020 abgefilmte Theaterproduktion von und mit Lin-Manuel Miranda und geht um Alexander Hamilton, einen der Gründerväter der USA, und erzählt halt seine Geschichte quasi in Musical-Form, Verzeihung, sehr stark auf eher Rap. Auch sehr diverse Besetzung, also da darfst du es nicht ernst nehmen, dass Alexander Hamilton von Lin-Manuel Miranda gespielt wird oder dass George Washington, ich glaube George Washington war auch schwarz in der Musical, aber so fucking geile Songs, ich höre den Soundtrack auf und ab, also für musikbegeisterte Fans eine absolute Empfehlung.
Ja, mittlerweile so oft, wie du diese Songs schon gesungen hast, habe ich auch das Gefühl, ich habe ihn eigentlich eh schon gesehen. Ja. Super.
Na schön, damit wären wir auch am Ende der ersten Folge der zweiten Staffel. Bisschen was ist anders, aber ich glaube, das könnte ganz Spaß machen, wenn wir das jetzt wieder ein Jahr durchziehen.
Ich glaube auch, ja. Also ich war nach diesen 2 Monaten, ehrlich gesagt, wirklich ein bisschen nervös, mich wieder vor dieses Mikrofon zu setzen. Irgendwie habe ich total ausblendet, dass wir das mal jede Woche gemacht haben und jetzt wieder jede Woche machen werden.
Das hört eh keiner zu.
Aber hat Spaß gemacht. Also ich freue mich drauf, das so weiterzumachen. Gebt uns gerne Feedback, wie taugt euch das mit den News, mit der Filmempfehlung von unserer Seite und den Kinostarts. Bringt euch das was? Sagt ihr, wir gehen eh nicht ins Kino, lasst das weg. gerne euer Feedback dazu. Und ich freue mich jetzt schon sehr drauf, nächste Woche weiter zu sprechen mit dir über... Wir haben schon ein Thema, aber ich weiß es nicht mehr.
Nächste Woche geht es darum, warum werden Filme immer teurer? Und warum kosten Filme so viel, wie sie kosten?
Da müssen wir ja recherchieren.
Es klingt urlangweilig, das Thema, wenn man es laut ausspricht. Es geht um was anderes.
Es geht um Pum, Pach, Pau, Blockbuster, teuer, Geld.
Frauen,
Kapitalismus,
Männer,
Disney. Das klingt sehr spannend.
Ja. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und
Baba. Vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal.